Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal zwei altbekannte Gäste, nämlich den Tobi und den Tobias von Donnerhaus. Hallo!
Hallo Philipp!
Hallo Philipp!
Für die Leute, die euch noch nicht kennen, weil sie noch nicht die sehr empfehlenswerte Folge mit euch gehört haben, wer seid ihr denn überhaupt?
Ja, wir sind die von Donnerhaus. Einige wissen mittlerweile, was das heißt. Also wir haben ein kleines Blog, wir haben mittlerweile auch einen Podcast, das ist der Wintersturm, den machen wir zusammen mit Frosty von Frosty Pen and Paper. Also das ist unser eigenes Format als Subformat von seinem Ding. Wir haben gerade erst ein Crowdfunding abgeschlossen zu Fantasy-Karten, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd und wir machen allgemein Pen and Paper Design und Blog-Einträge mit ganz viel Wissenswerten und auch mal Sachen zur Geschichte.
Schön. Und wir reden heute über Karten, Landkarten besser gesagt. Und bevor wir damit aber anfangen und auch mit der Medienschau anfangen, das ist jetzt kein richtiges Thema vor dem Thema, aber eigentlich wollten wir uns ja letztens schon auf der Main-Würfel-Con das erste Mal persönlich treffen. Das hat jetzt aber wegen Corona nicht geklappt. Daher meine erste Frage, wie wird euer Rollenspielerleben eigentlich persönlich davon beeinflusst? Und gleich im selben Atemzug die zweite Frage, wie ist eure Verlagstätigkeit von Corona beeinflusst?
Okay.
Zwei gute Fragen.
Ja, zwei gute Fragen auf einmal. Also unser persönliches Rollenspielerleben ist glücklicherweise durch die Krise gar nicht beeinflusst. Die Personen, mit denen wir regelmäßig spielen, sind nach wie vor verfügbar im familiären und direkten privaten Umkreis. Das funktioniert weiter. Wir haben aber auch eine sehr kleine Gruppe. Da ist das also sehr glücklich so. Wir haben allerdings nicht mehr Zeit als sonst. Weil, für uns fällt nichts aus. Unsere Arbeit wird nur anstrengender, also ist nur anstrengender geworden.
Ja.
Und zum Beispiel für meine Frau ist eigentlich auch nur mehr dazu gekommen. Die ist nun mal in einem systemrelevanten Beruf und hat dementsprechend auch leider nicht frei. Die Verlagstätigkeit, die ist wesentlich komplizierter geworden. Wir haben ja viele lokale Partnerunternehmen, Druckerei zum Beispiel, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und da leidet natürlich die persönliche Kommunikation, weil man nicht mal eben hinfahren und sich persönlich treffen kann. Das heißt, man muss die Treffen länger vorbereiten, dann dauern sie länger, weil sie online sind, und man muss sie länger nachbearbeiten und viele Dinge sind derzeit einfach nicht möglich. Also insgesamt würde ich sagen, ist das so auf halber Sparflamme, aber es läuft halt alles immer noch weiter.
Ja, also ein Problem ist ja unter anderem, wir müssen ja so ein paar abschließende Sachen für die Kartentasche noch klären, dafür müssen wir vor Ort sein. Also halt noch ein paar Materialfragen klären, ein paar Materialtests müssen durchgeführt werden. Das ist jetzt aktuell das Problem, dass zum Beispiel der Papierlieferant meint, ja, bis zum 18.05. kann er noch garantieren, dass Papier lieferbar ist. Danach muss er das dann halt irgendwie gucken und dann könnte es dauern, bis es wieder ausreichend davon da ist, weil das muss immer vorbereitet werden. Das heißt, drucken, das sind ja mehrere Tonnen Papier, ne? Die müssen ja vorgehalten werden bei der Druckerei, das muss der Lieferant liefern, der muss es international ranschaffen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache und zum anderen auch, dass halt jeder irgendwie dreimal so lange braucht. Das hat Thorsten ja schon gesagt. Auch wir haben ja zum Beispiel aktuell, wir wollten ja auf dem Erfolg unseres Crowdfundings auch aufbauen, ein bisschen das Studio vergrößern, in Anführungszeichen. Also ein bisschen mehr von unserer Arbeitszeit ins Studio stecken. Das muss man natürlich auch finanzieren. Das heißt, wir haben auch noch Finanzierungsberatung und sowas laufen. Und man kann sich ja vorstellen, wie eine Finanzierungsberatung aktuell ausgelastet ist. Also wie Berater allgemein ausgelastet sind in der aktuellen Krise, weil wirklich jeder einer braucht. Und das heißt, es dauert halt auch doppelt und dreimal so lange, obwohl der irgendwie bis 23:30 Uhr abends noch arbeitet. Es zieht sich halt alles irgendwie hin.
Ja, da kriegen aktuell vor allen Dingen die Unternehmen den Vorrang auch, die ansonsten einfach pleite gehen. Davon sind wir zum Glück nicht betroffen. Aber wir haben da volles Verständnis für. Dann dauert eben alles 2 bis 3 Mal so lang. Und gut, das verzögert alles etwas.
Da müssen wir halt durch. Das ist auch okay. Also ich hab dem Berater auch gesagt, dass es völlig in Ordnung ist für mich, dass er Unternehmen, die jetzt gerade in akuter Krise sind, vorzieht, denen mehr Zeit gibt. Das ist ja klar.
Dann kommen wir mal zu etwas Positiverem, nämlich einer der beliebtesten Kategorien bei mir im Podcast, der Medienschau. Und natürlich, die Gäste dürfen wieder anfangen.
Ja, dann fange ich mal an. Ich hier, Tobias. Ich empfehle ein Buch, das ich vor einer Weile geschenkt gekriegt habe, tatsächlich von Thorstens Frau. Das ist Forgotten Voices of the Great War, A New History of World War I in the Words of the Men and Women Who Were There. Das ist von Max Arthur. Und das ist toll, also das ist ein fetter kleiner Wälzer, voll mit so halbseitigen Berichten, halt aus Tagebüchern, aus Radioshows, aus Briefen und so weiter und so fort. Halt immer so eine halbe Seite, wo dann oder auch mal eine ganze Seite, wo einzelne Leute halt irgendwas sagen, was sie so erlebt haben zu den einzelnen Themen, zu den einzelnen Jahren und so weiter und so fort.
Zeitzeugen.
Zeitzeugenberichte. Halt, das gesamte Buch ist nur Zeitzeugenberichte. Das finde ich total cool, weil das einfach eine völlig andere Perspektive ist. Man geht da unvoreingenommen ran und lässt das einfach mal so wirken. Hat mal eben nicht vorgekaut, was da wirklich alles ist, sondern einfach nur selektiert von einem Historiker. Und ich finde das sehr spannend.
Also aus dem Buch werden bestimmt auch noch Geschichtskrümel hervorgehen.
Irgendwann
für alle bestimmt. Fans der Geschichtskrümel.
Irgendwann bestimmt, yeah. Ja. Die haben ja aktuell so ein bisschen gelitten. Da kann ich auch dazu einfach direkt sagen, weil du findest die auch toll. Als Corona kam, hatte ich spontan keinen Bock mehr. es war einfach anstrengend. Alle waren gestresst, alle waren genervt. Ich hatte keine Lust zu lesen. Ist tatsächlich lustig. Viele Leute lesen ja aktuell mehr. Ich lese tatsächlich weniger. Weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Muse war nicht da. Aber es kommt gerade so wieder, sobald ich Zeit habe, weil aktuell muss ich ja die Kartentasche fertig machen, weil das ist einfach, zahlte Kunden gehen vor. Dann werde ich auch wieder mehr Geschichtskrümel machen. Möchtest du dann, Thorsten, oder du, Philipp?
Ich würde jetzt Philipp den Vortritt lassen, dann mache ich den Abschluss.
Wenn das die Gäste so wollen, dann mache ich jetzt meine Medienschau. Und zwar rede ich über ein gutes Jahr. Und das ist eine Mischung aus Kartenmalerei, also passend zum Thema heute, eine Mischung aus Erzählrollenspiel und Aufbaustrategiespiel. Und zwar verkörpert man da drin Überlebende, die versuchen, eine neue Zivilisation aufzubauen. Und dafür hat man bis zu einem Jahr Zeit. Und dann kommen die ominösen Frosthirten. Mal schauen, was das ist. Und das eigentliche Spiel endet abrupt. Und wer oder was genau diese Frosthirten eigentlich sind und welche Katastrophe überhaupt den Wiederaufbau der Zivilisation notwendig macht, das bleibt der Fantasie der Spielerinnen und Spieler überlassen. Naja, man kann das Setting frei anpassen und zum Beispiel in einer postapokalyptischen Welt spielen lassen, was normalerweise immer so das Einfachste ist, um sich's vorzustellen. Dabei übernehmen die Spielerinnen und Spieler zwei Rollen, wobei interessanterweise keine davon eine konkrete Person verkörpert. Einerseits ist man so eine Art Aufbaustratege, der sich aus der Vogelperspektive oder so einer Metaebene um das Wohlergehen der Überlebenden bemüht. Und andererseits verkörpert man sozusagen die Spielleitung, die neue Probleme, Herausforderungen und Handlungsverläufe ins Spiel bringt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen kryptisch, deshalb versuche ich mal, das Spielprinzip so herunterzubrechen. Am Anfang hat man ein leeres Blatt Papier, also die leere Karte, auf der man gemeinsam die Spielwelt erstellt mit Ressourcen, die es im Überfluss und im Mangel gibt. Also zum Beispiel, wir haben Wasser im Überfluss und fehlende Sicherheit vor Räuberbanden als Mangel. Also zeichnet man beispielsweise einen See oder einen Fluss hin für das Wasser und vielleicht ein paar böse guckende Strichmännchen, die halt die Räuberbande darstellen sollen. Und zu denen notiert man dies nochmal auf einer Karteikarte, damit man die Übersicht nicht verliert. Ich verlinke in den Shownotes mal ein Twitter-Bild, was ich von einer Spielsession gemacht habe. Also auch wenn da eine halbe Pizza drauf ist, aber damit kann man sich halbwegs vorstellen, wie es eigentlich aussieht. Und dann beginnt das eigentliche Spiel. Abwechselnd zieht man eine Spielkarte von einem Kartenstapel, so ein ganz normaler Spielkartenstapel, was sozusagen die Herausforderung der Woche darstellt. Wer diese Karte gezogen hat, darf nun eine der beiden Optionen auswählen, welche diese Karte symbolisiert. Manche sind davon rein narrativ, also beispielsweise, was für ein gutes Omen sieht deine Gruppe? Und manche sind spielrelevant, zum Beispiel, ein Projekt wird sofort abgeschlossen. Außerdem darf man dann eine Aktion ausführen, und zwar entweder irgendwas Neues entdecken, also man malt noch ein bisschen was Neues auf die Landkarte drauf, oder ein neues Projekt beginnen. Wobei dann die Gruppe von der Logik her die Dauer des Projekts bis zu 6 Wochen festlegen kann und der Projektfortschritt wird dann über einem W6 dargestellt. Oder man kann auch eine Diskussion zu einem konkreten Thema abhalten, wobei jeder bei diesen Diskussionen nur einmal etwas sagen darf. Also es ist mehr so eine Art Benennen des Standpunktes und weniger eine echte Diskussion mit hin und her. Und außerdem entscheidet sowieso am Ende der aktive Spieler. Die restliche Gruppe darf ihren Unmut lediglich über das Ansammeln von Ärgersteinen darstellen, aber die haben auch nur wieder erzählerische Auswirkungen, beispielsweise indem ein Spieler oder eine Spielerin irgendwann sagt, jetzt ist meine Sippe so verärgert von diesen ganzen Fehlentscheidungen, wir gründen jetzt unser eigenes Dorf, was halt auch wieder draufmalst auf die Karte. Und das geht halt ein ganzes Jahr lang, also simuliert, und irgendwann kommen die Frosthirten und dann ist das Spiel vorbei. Und je nachdem, wie sich die Spielerinnen und Spieler dann so angestellt haben, beziehungsweise eher noch, wie es gut in die Erzählung reinpasst, geht dann dieses kurze Abenteuer, also meine Testspiele haben immer so 2 Stunden gedauert, gut oder schlecht aus. Wie bei den allermeisten Erzählspielen geht es hier also nicht konkret ums Powergaming oder ums Gewinn des Spiels, sondern um das Erleben einer spannenden Geschichte. da mich persönlich als Battlemap-Spieler ein ruhiges Jahr total begeistert hat, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ob das wirklich was für richtige Hardcore-Erzählspieler und Erzählspielerinnen ist, denn eigentlich ist es kein richtiges Rollenspiel, sondern eher so eine Art, ja, so eine Simulation einer Gesellschaft oder auch ein Aufbaustrategiespiel mit ein bisschen Drumherum-Gelaber. Also es ist sehr speziell, aber ich finde, der kleine Verlag System Matters, das sind ja unsere Podcast-Kollegen, hat ein richtiges Goldstück quasi publiziert.
Das klingt tatsächlich ziemlich interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade mal so, vielleicht nicht für den Rollenspieltag, wo man sich irgendwie mit seinen Rollenspielfreunden hinsetzt, toll ist, sondern auch mal mit Leuten, die mit der Materie noch nicht so zu tun hatten. Weil etwas, was ich ja immer abschreckend finde, wenn ich neue Rollenspieler irgendwie rekrutieren will, ist halt so dieses, hier ist der Stapel mit den Büchern, dann lies mal. Und in 4 Tagen kannst du wiederkommen, wenn du dein Mathe-Doktorat irgendwie abgeschlossen hast.
Ja, das kenne ich. Ich hatte die Anekdote schon mal im Podcast erzählt. Ich kenne tatsächlich 2 in meinem engen Bekanntenkreis, unter anderem meine Schwester, die haben versucht, mit Rollenspielen anzufangen, sind an eine DSA-Runde geraten, nichts gegen DSA. Aber muss erstmal hieß, ja, wir müssen jetzt 2 Tage lang erstmal oder 2 Spielsessions lang erstmal unseren Charakter auswürfeln und erstellen und alles mit Vor- und Nachteilen. Und dann waren die ziemlich abgeschreckt und hatten nicht wirklich mehr Lust zu spielen. Und als ich dann mal gesagt habe, komm, wir machen hier ein Schnellstartabenteuer, alles ist schon fertig, auch die Charaktere, waren sie sofort drin und haben angefangen, Rollenspiel als Hobby zu begreifen.
Ja, ja, das kenne ich tatsächlich auch so. Unsere große Anekdote dazu ist tatsächlich immer Thorstens Frau, die damals angefangen hat. Wir haben ja auch mal in unserem Umfeld rumgefragt, ja, was ist denn so eure erste Rollenspielerfahrung, ne? Damit wir auch so ein bisschen wissen, wie sehen das andere als Designstudio. Und die hat auch gemeint, ja, jemand kam, knallte irgendwie einen Stapel mit 10 Büchern auf den Tisch und sagte, lies das mal alles. Das ist nicht gerade so toll. So, dann würde ich einfach an Thorsten weitergeben. Der hat ja auch noch eine Buchempfehlung.
Genau. Ja, außer du hast noch was zu sagen.
Nö, ich bin fertig. Ich glaube, ich habe jetzt schon genug gesagt.
Ja, dann übernehme ich das mit einer 2. Buchempfehlung. Nämlich The Phantom Atlas, The Greatest Myths, Lies and Blunders on Maps. Zu Deutsch, auch auf Deutsch verfügbar, der Atlas der erfundenen Orte, die größten Irrtümer und Lügen auf Landkarten. Von Edward Brooke Hitching ist ein auch optisch wunderschönes Buch. Es hat einen herrlichen Schutzeinband, auf dem eine wunderschöne alte, also eine historische Weltkarte drauf ist, mit Golddruck und allem. Macht sehr viel her im Buchregal. Wenn man den entfernt, hat es ein wunderschönes Weinrot. Ich weiß sowas immer sehr zu schätzen. Manche Leute interessiert das ja nicht so. Mich interessiert das eigentlich immer sehr, weil ich mich ja auch als angehender Verleger dafür interessiere, wie so ein Buch gemacht ist, nicht nur was drinsteht. Aber auch das, was drinsteht, kann sich absolut sehen lassen. Sonst wäre es ja auch ein schreckliches Buch. So als reine Regalfüllmaterie sind Bücher dann ja irgendwie auch ein bisschen doof. Dieses Buch handelt von eben der Geschichte der irrtümlichen und der fantastischen Kartografie. Weniger fantastisch, wie wir es jetzt als Rollenspieler betrachten würden, sondern mehr im Sinne von Weltanschauungen, aber auch Hirngespinsten. Da ist also Zeug drin, das würde man sich jetzt so vermutlich nicht ausdenken. Das hat aber historisch seine Bedeutung gehabt. Zum Beispiel glaubten einige Kartografen und Entdecker lange Zeit, dass Kalifornien eine Insel ist. Das schien naheliegend zu sein, weil es gibt die Küste auf der einen Seite und wenn man unten rumfährt, gibt es da diese ellenlange Bucht. Und naja, und wenn man da halt nicht so weit hochgesegelt ist, dann hat man sich vielleicht lieber ausgedacht, wie das da weitergeht. Und solche Sachen sind da also drin, also sehr interessant illustriert mit historischen Karten, auch mit vielen Erklärungen, warum bestimmte Sachen so dargestellt wurden. Manche Dinge sind falsch, weil die Leute, die es kartografiert haben, einfach schlecht waren in dem, was sie getan haben. Einige Kartografen waren schlicht Betrüger, die lieber eine Karte erfunden haben, als tatsächlich irgendwo hinzufahren und das Ganze zu erforschen. Ist ja auch einfacher. Und andere saßen Trugschlüssen auf. Zum Beispiel, weil sie eine Flussmündung gesehen haben und sie gedacht haben, dass es kein Fluss ist, sondern dass dahinter eine Meerenge ist, sodass das Land, an dem sie vorbeigesegelt sind, dann eine Insel wäre, aber eine Landzunge war. Da gibt es dann auch solche tollen Beispiele wie den großen amerikanischen Ost-West-Fluss. Den hat man ja leider niemals gefunden. Das hätte auch die Lewis und Clark Expedition massiv erleichtert, wenn sie einfach nur bei den Great Lakes in ein Boot hätten steigen müssen und geradewegs durchrudern hätten können bis, nach Vancouver. Also das, wo heute Vancouver ist. Den gab's aber leider nicht. Was noch darin zu finden ist, sind interessante Fabelwesen. Die hat es ja früher auf den diversen Karten auch gegeben. Immer war mal so irgend so ein Monster hier und da abgebildet. Einige davon basierten auf Erzählungen. Erzählungen von Leuten, die sehr spannende Geschichten erzählen konnten, aber eben entweder gelogen haben oder metaphorische Geschichten erzählt haben. Die haben dann ihren Einzug gefunden in Karten oder auch in Diagramme. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Sammlung der Nürnberger Chronikkarten, wo es diverse Illustrationen der höchst sonderbaren Wesenheiten gibt, vor allen Dingen Menschenvarianten. Bei denen ist das Spannende, die sind tatsächlich fast alle in irgendeiner Weise metaphorisch gedacht, wurden aber wiederum von anderen dann für bare Münze genommen. Zum Beispiel Menschen mit besonders langen Hälsen und Vögelschnäbeln, die für sich betrachtet jetzt ein Fabelwesen sind, die in der Darstellung aber eher gedacht waren als Illustration dafür, dass die Menschen in dieser Gegend besonders ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben. Da denkt man sich jetzt natürlich, warum hat jemand mit einem langen gebogenen Kranichhals und einem Vogelschnabel ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden? Das ist ganz simpel. Er kann weder durch seine Zähne lügen, noch ist sein Verstand nahe an seinem Herzen. Und das macht ihn zu einem ausgezeichneten Richter. Leute, die einen einzelnen riesigen Fuß haben, mit dem sie sich von der Sonne abschirmen können, sind offenbar kühlen Kopfes. Und das ist interessant, sowas zu lesen und sich mal anzugucken, wie da so die ganzen Zusammenhänge sind. Auch jetzt, wenn man als Spielleiter oder als Autor oder eben als Spieleentwickler sich fiktive Welten ausdenkt, sind das interessante Anregungen für Konzepte, auf die man jetzt so ohne weiteres gar nicht kommen würde. Also in gewisser Weise sozusagen die kartografische Anschauungsvariante von Donald Trump. Etwas, was so verrückt ist, dass man es sich nicht ausdenken hätte können, bevor man es gesehen hat und das erste Mal damit konfrontiert wurde. Phantom Atlas, The Greatest Myths, Lies and Blunders on Maps, Edward Brooke Hitching oder zu Deutsch der Atlas der erfundenen Orte.
Da kommen ja, was du sagst, gleich zwei Assoziationen tatsächlich. Eine ist popkulturell, eine hat mit meiner Kindheit zu tun. Und zwar, es gibt den Film, ich glaube auf Deutsch ist es Margos Spuren, im Englischen Paper Towns, basierend auf einem, ich glaube, einem Jugendroman. Den hat irgendwann mal der Thomas Michalski im Dorpcast empfohlen, wo er die Kartografen und die Hersteller von Atlanten und sowas fingierte Orte reingepackt haben in ihre Karten, damit sie gucken konnten, ob jemand anderes die Karten kopiert. Ist da auch sowas drin?
Nee, das geht mehr um geschichtliche Karten, also historische Karten. Das hat man damals noch nicht so sehr gemacht. Dass Karten kopiert wurden, war ja früher die Norm. War ja sogar notwendig. Du konntest sie ja nicht auf den Xerox legen und einen Abzug machen.
Das ist aber lustig, das mit den fiktiven Orten. Das gibt's auch bei Telefonbüchern in den 80ern. Habe ich letztens ein Copyright-Urteil in den USA auf so einem YouTube-Channel gesehen von so einem, das ist, ich weiß gar nicht, Lawful Masses ist das, der hat das da irgendwann mal gemacht. Und da ging es tatsächlich darum, das fand ich auch spannend, also dass die gucken wollten, welche billige Telefonbuchklitsche ihre harte Arbeit kopiert.
Ja, also was Ähnliches mit etwas boshafterer und wirtschaftlicherer Intention habe ich vor einer Weile in einer Geschichte gelesen. Und zwar hat ein Goldsucher während des großen Gold Rushes in den USA einen Claim angemeldet. Und für diesen Claim hat er eine Karte gezeichnet, auf der er dargestellt hat, wo sein Claim liegt. Dieser Claim lag jenseits eines unheimlich tückischen Flusses mit grauenvollen Stromschnellen. Und weil er befürchtet hat, dass andere Leute seinen Claim aufsuchen und sein Gold stehlen könnten, während er in der Stadt ist und sich von irgendeiner fürchterlichen Fußkrankheit erholt, hat er diese schrecklichen Stromschnellen rausgelassen aus seiner Karte. Und als er dann später zu seinem Claim zurückgegangen ist, hat er mehrere zerschellte Boote und am Ufer wohl einige Gräber vorgefunden und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Täuschung.
Das andere Buch, was ich da assoziiere, ist ein ganz alter Klassiker, ich glaube, das kennen nur Ostkinder, Die Lebensuhr des Gottlieb Grambauer. Das ist so, ich meine, wenn jemand vielleicht die Verfilmung kennt, Die Heiden von Kummerow oder so, das spielt im selben Romanuniversum. Da hat damals der Gottlieb Grambauer so eine Uhr gebaut, die war wie ein Planet aufgebaut und Preußen, weil er aus Preußen kam, riesengroß gemalt, um sich quasi ein extra Lob einzuholen. Das war jetzt meine Assoziation, wo du gesagt hast, je nachdem, welche Intention du hast mit der Karte, dass sie ein bisschen anders gestaltet worden ist.
Ja, das ist richtig. Also allgemein nicht topografische, nicht geografische Karten waren ja früher durchaus üblich.
Gerade im Frühmittelalter zum Beispiel waren Karten mehr ein Zeichen des Ausdrucks der Weltanschauung und der Politik und der Religion. Da hast du sehr oft zum Beispiel, dass Jerusalem im Mittelpunkt der Welt ist und alle Flüsse dorthin führen, weil das metaphysische Konzept war. Die Leute wussten natürlich, dass das nicht tatsächlich so der Fall ist, aber die Karte war nicht dazu gedacht, dass man sie benutzt, um mit seinem Navi durch die Gegend zu fahren, sondern sie war eben dazu gedacht, diese religiösen und metaphysischen Konzepte zu vermitteln. Also Karten können also sehr viel mehr sein als einfach nur eine Repräsentation der physischen Wirklichkeit. Und damit gehen wir dann ja auch eigentlich schon fast zum Hauptthema unseres Talks heute über.
Du nimmst mir jetzt voll die Überleitung weg.
Da will ich dir jetzt nicht die Moderation entreißen. Keine
Sorge. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt geht's gleich mit den Fragen los. Und zwar fangen wir mal mit den absoluten Grundlagen an. Was ist überhaupt eine Landkarte?
Ja, also jetzt von den Ausnahmen, die ich gerade genannt habe, also Weltanschauung etc. abgesehen, ist eine Landkarte ja kurz gesagt erst einmal die visuelle Vermittlung von ortsspezifischen Informationen. Und zwar üblicherweise in einer geglätteten Vogelperspektive. Man guckt auf die Welt und man stellt sich vor, die Welt wäre keine Kugel. Dabei kann es sich dann natürlich um topografische Informationen handeln, also Höhen und Tiefen, wirtschaftliche Informationen, also hier Wald, da Kupfermine, demografische Informationen, eben wie hoch ist die Bevölkerungsdichte und wo leben welche Volksgruppen, Religionen etc. und vieles mehr. Das sind Karten, die kennen wir alle so aus unserem Schulunterricht, hauptsächlich aus dem Erdkunde- und PW-Unterricht. Im Rollenspielbereich haben wir es ja üblicherweise mit Karten zu tun, auf denen die primären Landschaftsmerkmale im Vordergrund stehen. Also wo sind die Berge, wo ist Sumpf, wo gibt es Siedlungen, Straßen, blutrünstige Prinzessinnen und Drachen, die man vor ihnen retten kann.
Und ihr produziert ja auch eine ganze Menge an Karten. Bevor wir jetzt eure Arbeit mal Schritt für Schritt nachverfolgen, lasst uns das Thema doch mal ein bisschen mit einer Provokation auflockern. Viele Spielerinnen und Spieler, gerade aus dem Indie- und Erzählbereich, sind ja nicht so die großen Kartenfans wie ich. Mögt ihr diesen, in Anführungszeichen, Kartenketzern mal eine flammende Rede über die Vorzüge vom Rollenspiel mit Landkarten und Battlemaps halten, bitte?
Ja, gerne. Schockiert es dich, wenn ich dir sage, dass wir nahezu regellos spielen in unserer privaten Runde? Ich hoffe mal nicht.
So ein bisschen bin ich jetzt schockiert.
Echt? Wirklich? Okay. Es liegt eigentlich tatsächlich daran, dass wir schon sehr, sehr lange miteinander spielen. Mit Fremden und Bekannten und so spielen wir mit ein bisschen Regeln. Aber wir sind relativ regelarm tatsächlich. Und wir finden auch gar nicht, dass das irgendwie ein Widerspruch wäre. Also gerade für Storyspieler, also Leute, die Drama und Charakterfreiheit und hohe Gestaltungsmacht auf Seiten der Spieler schätzen, sind Karten tatsächlich eine tolle Sache. Zumal wir ja eh nicht Karten verkaufen, sondern Schauplätze. Also komplett mit einer Beschreibung, die Kontext, lebendige Charaktere und Inspiration liefert und auch einige Abenteuerideen dabei haben, die einen Ansatz bieten, wofür man den Schauplatz dann nutzen kann. Aber ich komme mal zu den Karten zurück. Leute, die viel Wert legen auf Autonomie und Handlungsfreiheit, brauchen eine gut etablierte gemeinsame Vorstellungswelt. Zumindest ist das unsere Erfahrung. Weil erst wenn ich als Erzählspieler ausreichend über den Handlungsort weiß, kann ich darin wirklich mit Autonomie interagieren und Entscheidungen treffen, weil ich Informationen habe. Sonst muss ich ja immer den Spielleiter fragen, was ist denn da, wie ist denn das, hin und her. Und ich kann eigentlich nur machen, was er mir gerade freigibt. Wenn ich aber tatsächlich weiß, wie es da ist, dann habe ich die Möglichkeit, tatsächlich selber Entscheidungen zu treffen, weil ich und meine Mitspieler viel stärker ein übereinstimmendes Bild vom Setting haben. Und dadurch wird die Spieldynamik auch spielerfokussierter und geht weg vom Spielleiter, weil wir aufeinander aufbauen können und weniger die ganze Zeit halt zum Meister am Ende der Tafel gucken müssen. Und dafür muss ich ja als erstes verstehen, wie Dinge zusammenhängen, damit ich weiß, was mein Charakter hier dann tun kann und wie er es tun kann und wo er es tun kann. Und daraus entsteht dann auch eine echte Bedeutung für das erlebte Abenteuer, weil ich es in diese gemeinsame Vorstellungswelt einordnen kann. Und zwar ohne, dass ich das halt von oben geschenkt kriege, sondern dadurch, dass ich mir einfach nehme, was ich erzählen will, weil klar ist, das ist innerhalb des gemeinsamen Rahmens. Im Prinzip ist es also eben so, eine gute Karte sorgt dafür, dass ein Ort real wird. Sie gibt dir aber nicht vor, was du dort tust, wie du interpretierst, was du siehst. Und sie füllt den Ort noch nicht mit Leben. Es ist eine Vorauswahl einer interessanten Kombination von Dingen. Wir machen ja das, was wir Storykarten oder Dramakarten nennen. Also stell dir vor, du sagst mir, ich will ein Haus bauen. Und ich sage dir, super, ich habe den perfekten Ort dafür. Ich garantiere dir, dass der Boden für ein Haus gut geeignet ist. Und ich sorge dafür, dass die Wasserversorgung, Internet und die Straßenanbindung gewährleistet ist.
Internet bei unseren Karten übrigens immer etwas weniger.
Das ist richtig. Unsere Karten sind eben so gestaltet, dass sie viele kleine Details enthalten, die ein findiger Spieler oder eine Spielerin nutzen können, und die dem
Ort einen eigenen Charakter, eine Persönlichkeit verleihen. Sie erschlagen die Benutzer aber eben nicht mit Vorgaben. Sie sind ja nicht voll mit winzigen Sachen und hier steht ein Schwert und dort steht irgendwie der Geldbeutel, also liegt der Geldbeutel auf dem Tisch und so weiter und so fort. Stattdessen kann man dann da seine ganz eigene Geschichte erzählen. Und wenn man unsere Schauplätze nutzen will, garantieren wir halt, dass der Schauplatz wohl überlegt gestaltet wurde und viel Zeit, Recherche und Gedanken da reingeflossen sind. Und das kann sich ja auch nicht jeder die ganze Zeit leisten. Und jetzt will Thorsten auch noch was dazu sagen. Du siehst schon, wir haben sehr viel zu Karten zu sagen.
Ich lass Tobi jetzt mal Luft holen, ja. Was ich an Karten toll fände, ist, eine Karte klärt eben auf einen Blick für alle Anwesenden, wo sich die wichtigsten Orientierungspunkte befinden. Berge, Flüsse, Städte und Landschaftstypen sind für alle schnell und einfach auf einer Regionalkarte zuzuordnen. Und bei Karten, die näher dran sind, erübrigen sich durch die Übersichtlichkeit schnell viele Fragen. Wo ist die Mühle? Wie weit ist es in etwa von dort bis zur Burg? All das kann man auf einer Karte schnell erkennen. Die Spieler können dann eigenständig denken, ohne 1000 Fragen stellen zu müssen, und können taktieren, wenn es beispielsweise um Kämpfe geht. Aber auch die soziale Struktur des Ortes wird durch eine Karte viel klarer erkennbar. Reiche Leute haben ja zum Beispiel größere Häuser als ärmere Leute oder besser gedeckte Dächer. Solche Sachen kann man alles gut an einer Karte erkennen auf einen Blick, ohne dass man seitenweise Text dazu braucht. Deswegen ist es auch für den Spielleiter, wie ich finde, ein prima Hilfsmittel. Übrigens auch dann, wenn man sie den Spielern gar nicht zeigt, die Karte. Wir haben einige Kunden, die genau das tun. Da schaut dann die Spielleitung auf die Karte und beschreibt basierend auf der Karte. So verwickelt sich dann auch die Spielleitung nicht in Widersprüche und kann ein konsistenteres Bild in die Köpfe der Spieler beschwören. Die Spieler bekommen dann das Gefühl, dass ihre Spielleitung offenbar über alles bestens Bescheid weiß, weil das eben aufgrund der Karte der Fall ist, ohne dass die Spielleitung sich das alles im Kopf irgendwie behalten muss oder in den Aktenordnern sammeln muss. Und das ist schon praktisch. Das ist ja auch viel besser, wenn man nur eine Seite Papier in dem Fall braucht, in dem Fall eine Karte, als wenn man ständig durch seine Unterlagen wühlen muss. Das kommt dann noch früh genug.
Na, jetzt sollten wirklich alle Rollenspielfans überzeugt sein. Ihr steckt ja in eure Karten jede Menge Arbeit. Fangen wir also mal ganz, ganz von vorne an. Wie kommt ihr denn konkret auf die Ideen für eine einzelne Karte? Also ist es beispielsweise so, dass ihr spontan denkt, oh, in meiner Rollenspielkampagne kommen wir nächste Woche in eine Hafenstadt, lass mal schnell was basteln? Oder ist es eher so, dass ihr ein längerfristiges Konzept habt, wann welche Kartenart produziert wird? Oder richtet ihr euch etwa nach den konkreten Wünschen und Vorgaben eurer Fans, wenn ich euch jetzt mal anhaue und sage, hey Tobias, hey Thorsten, macht mal was, ich brauche nächste Woche eine Karte.
Ja, nächste Woche wird allgemein schwierig. Aber dazu kommen wir noch, weil die Arbeitszeit ist tatsächlich für eine Woche viel zu lang. Wir haben schon Karten gemacht, die, also nicht viele tatsächlich, aber die spezifisch für einzelne Leute in Anführungszeichen waren. Also wir haben dann geguckt, dass sie für alle nutzbar sind, aber zum Beispiel eine unserer treuesten Unterstützerinnen, Fenja, die war früher bei Nandurion, die ist auch bei PNP News mit dabei, die hat mal uns erzählt, dass sie so einen Deichritter hat hier bei DSA und hat so einen coolen Deichhofen. Wir haben uns gedacht, Deichkarten, dann haben wir Deichkarten gemacht und der Hof, der da ist, ist halt an ihrer.
Da habe ich dann gleich einen Hof für sie gebaut, ja.
Ist quasi ihre, aber das verraten wir halt keinem.
Ich meine, unsere Patrons haben ja allgemein die Möglichkeit, uns zu sagen, was sie an Karten interessant fänden. Wenn wir dann denken, gut, die finden wir auch interessant, die haben Potenzial als Konzept, dann verwirklichen wir die auch. Nicht zwingend jetzt exakt so, wie jeder Einzelne sich das dann wünschen würde. Die müssen ja für mehrere Leute brauchbar sein. Aber das ist auf jeden Fall durchaus drin. Wir haben auch zum Beispiel mal als Frosty von Frosty Pen and Paper mal gesagt hat, ich brauche einen Wüstenpalast. So, habe ich gesagt, okay, mache ich einen Wüstenpalast. Das ist dann mein Wüstenpalast. Aber ich habe ihn halt so gestaltet, dass er sowohl meine Konzepte erfüllt, als auch seine Bedürfnisse.
Ja, dazu kann ich mir auch sagen, aus unseren eigenen Spielrunden kommt tatsächlich fast gar nichts. Das liegt auch einfach daran, dass wir unsere Patrons abstimmen lassen und was als nächstes gemacht werden soll. Wir gestalten ja nicht für uns, sondern vor allem für andere. Es muss uns gefallen, klar, aber am Ende ist es wichtig, dass es ein guter Schauplatz als solches ist. Also, dass viele Leute da viele interessante Abenteuer unterbringen können.
Wir spielen aktuell übrigens auch eine Segelschiff-Kampagne und die wenigsten Kunden würden sich vermutlich begeistern für 50 Karten mit verschiedenen Formen von Wasser.
Also tatsächlich, wir haben eine Karte mit einem Schiff und Wasser von unserem vorletzten April-Scherz.
Oh ja, das ist richtig. Da ist nur ein Schiff und Wasser drauf.
Und ein paar Wolken.
Ja, ein paar Wolken.
Wir haben sogar einen Begleittext geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich kann den ja noch. Ich will dir den raus.
War ein unnötig aufwendiger April-Scherz.
Ja, was sind schon zwei Arbeitstage für einen April-Scherz?
Der Sandsturm war noch blöder, da war fast gar nichts zu sehen.
Wir verlinken dir das, dann können Leute sich das ja angucken, wenn sie wollen. Ja, auf jeden Fall, wir versuchen natürlich ein breites Spektrum in unseren Karten abzudecken. Darum variieren wir auch schon so ein bisschen. Zum Beispiel, wo wir klimatisch unterwegs sind und so weiter und so fort. Gerade jetzt in der ersten Staffel, die ja zu Ende geht. Und was uns halt wichtig ist, alle Orte aus Yannassaras Kartentasche befinden sich in einer eigenen Welt, damit sie Kontext kriegen. Denn jeder Ort ist so Teil eines größeren geografischen Spannungsfeldes. Da gibt es Konflikte zwischen Reichen, religiöse Konflikte, magische Konflikte und so weiter und so fort. Die sind zwar nicht alle auf der Karte dann drauf, aber die sorgen halt dafür, dass alles, was da passiert, irgendwie von der Welt informiert ist. Und das ist halt für uns als Autor total wichtig, damit wir nicht generisch arbeiten, weil ich denke, generisch zu sein, ist der Tod für alles, was interessant ist. Es muss irgendwie spezifisch sein, es muss spannend sein, es muss einen Ort besonders machen. Das geht halt nur, wenn man bereit ist, auch einfach mal zu sagen, nee, hier ist es jetzt so und nicht, hier könnte es irgendwie so sein, möglicherweise aber auch so und so und so und so. Die Leute, die unsere Karten benutzen, sind absolut in der Lage, zumindest war das bisher die Erfahrung, ihre eigenen Geschichten da zu erzählen, auch den Ort vollständig anders umzugestalten, wenn ihnen das nicht passt. Aber was sie von uns kriegen, ist halt eine Erzählung, die voll ist mit Details, die sie nutzen können. Und der erste große Sammelband, das ist ja unser Crowdfunding, das wir auf Game on Tabletop gemacht haben, www.fantasykarten.de, shameless advertisement, war noch etwas unstrukturierter. Da haben wir alles Mögliche gemacht, sind einmal quer durch die Klimazonen, weil wir auch einfach alles mal ausprobieren wollten.
Oh ja, ich muss ja auch die Artsets entsprechend entwickeln. Also wie Richtig. Ist der Look von Gebäudetypen, wie sehen bestimmte Landschaftstypen aus? Das ist ja gar nicht so einfach, das musste ich ja erstmal alles aufbauen. Und da habe ich dann auch bewusst gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal einmal querfeld alles durch. Wüste, Hügel, Berge, was hatten wir noch? Wälder.
Wir waren in der Wüste, wir waren in den Tropen, wir waren in der Südsee, wir hatten Inseln, wir hatten Piratenhäfen, wir hatten kleine mediterrane Städtchen und so weiter und so fort. Da waren Haufen dabei. Was wir nicht hatten, war tatsächlich Frost und Kälte, weil ja, was einfach nicht passte, weil wir dann doch irgendwie geografisch da nicht hinkamen. Das kommt dann jetzt in der zweiten und dritten Staffel, weil in Zukunft machen wir das so, dass wir ein bisschen strukturierter sein werden. Wir werden eine echte Reiseroute im Prinzip haben. Es ist ja Yannassaras Tagebuch, ne? Sie reist ja. Die reißt zwar eine Menge mehr als die meisten Leute, aber was soll's, ne? Und wir stimmen halt nach wie vor mit unseren Patrons ab, aber wir haben halt eine Idee, wo auf unserer Weltkarte es jetzt lang geht. Und die geben uns dann zwar thematisch vor, was dahin soll, aber es ist halt klimatisch, geografisch und auch politisch alles so klareren Ablauf. Dafür ist dann die Staffel auch ein bisschen kürzer als die letzte, weil die letzte ist, es sind ja fast 600 Seiten Text, die wir da jetzt veröffentlichen. Nachdem wir mal gedacht haben, es wären 350. Das wird dann auch interessant, weil es halt einen größeren Zusammenhang gibt. Man kann das dann auch nachverfolgen und so weiter und so fort. Also in der nächsten Staffel geht es so ein bisschen Richtung dunkler Wald, Osteuropa, auch so ein bisschen skandinavisch angehaucht, Fjorde, Wikinger, solche Sachen. Und wir achten dabei natürlich trotzdem darauf, dass die Orte am Ende doch für viele Fantasy-Spiele zu gebrauchen sind. Aber die Beschreibung, die wir liefern, ist unsere. Sodass wir dann auch mit vollem Enthusiasmus arbeiten und nicht irgend so eine Stadt, irgend so eine Burg irgendwo machen, sondern halt eben etwas, wo wir uns denken, hey cool, das ist in meiner Welt, das ist begeistert auch mich als Autor. Das war jetzt eine Menge.
Und wie geht ihr dann bei der Produktion vor? Und weil ihr es schon angesprochen habt, wie lange dauert es, solch eine Karte zu erstellen?
Ja, ich denke, das ist dann eine Frage für mich, Tobi.
Ja,
bei den Karten also primär, ja. Also ganz konkret fangen wir immer mit einem Brainstorming zu möglichen Themen an. Unsere Kartenpakete bestehen ja immer aus mindestens zwei Karten, die ein gemeinsames Thema haben und dann eine Variante oder Bonuskarte. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der ersten Staffel und dementsprechend auch im großen Crowdfunding für Yannassaras Kartentasche solche Sachen wie Dörfer und Gutshöfe oder Burgen, also Herrschersitze hatten wir mal. Dann hatten wir durch die Wüste, durch den Wald und sowas, die Küste entlang. Das ist immer so ein gemeinsames Thema dabei. In Zukunft gehen wir dazu über, diese Themen etwas stringenter zu fassen. Und die Karten direkt auch zueinander passender zu machen. Das ist dann also nicht eben nur irgendwas mit Küste, sondern drei Karten von der gleichen Küste, damit man die auch zusammen verwenden kann. Wir fangen dann meistens bei einer groben Idee an, zu der wir Ideen für mindestens zwei Karten haben. Sonst funktioniert das ja nicht. Wenn wir nicht zwei Ideen haben, können wir keine Kartenserie mit 2+1 machen. Davon sammeln wir dann ein paar und die werfen wir dann unseren Patrons zur Abstimmung vor. Da gibt es dann regelmäßige Abstimmungen auf Patreon. Und der Gewinner wird dann weiter ausgearbeitet und wir überlegen, welche spezifischen Karten wir dazu genau machen könnten. Wenn das mehr als 2+1 werden, lassen wir unsere Patrons noch einmal direkt in der Discord-Community abstimmen, auf unserem Community-Discord. Und danach wird dann recherchiert, entworfen und gestaltet. Die grafische Arbeit an einer Karte beträgt zwischen 2 und 4 Arbeitstage. Das ginge noch etwas schneller, allerdings erst, wenn ich bessere Hardware habe. Denn diese Karten, die ja alle handgezeichnet sind und komplett aus eigenen Assets bestehen, die bringen den Rechner schon ganz gut in die Knie, was den Rechenaufwand der Dokumente angeht. Die Dokumente selber sind mehrere Gigabyte groß pro Karte, mit einigen etwas weit über 100 Ebenen. So genau weiß ich das gar nicht. Und sehr vielen Effekten, Filtern etc., weil ich eben alles da selber mache. Da sind ja keine Generatoren oder sowas involviert. Das ist kein Inkarta oder Dungeon Cartographer oder sowas. Und das ufert ganz schön aus. Dafür habe ich aber eben auch die volle Kontrolle darüber. Also 2 bis 4 Arbeitstage ist Artwork.
Ja, alles in allem sind es dann so 50 bis 70 Stunden Arbeit. 70 bei einer komplexen Karte, 50 bei einer nicht so komplexen Karte. Da sind dann auch die Texte mit drin und das Layout. Also Text und Layout sind ein bisschen weniger als das Zeichnen. Ich würde sagen, 40-45% der Zeit sind Text und Layout. Der Rest ist Thorstens Arbeit an der Karte, wo ich natürlich auch regelmäßig mal einen Einblick nehme. Wir diskutieren das dann auch so. Er gibt mir alle paar Arbeitsschritte mal ein Update. Ich gucke mir das an, gebe Input und so weiter und so fort. Also es ist immer ein Team-Effort, aber wir haben beide so unsere Schwerpunkte, was bei dem Ganzen wir halt machen. Also
ja.
Ich mache das Layout und den Text vorrangig und Thorsten macht vorrangig die Grafik.
Die Patrons zum Beispiel sind dabei auch eine wichtige Sache für uns, weil unsere Patron-Community auf Discord auch wertvolles Feedback gibt. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Kartenprojekt arbeite, gebe ich regelmäßig mal Work-in-Progress-Bilder in den Patron-exklusiven Kanal und dann können die sagen, was sie davon halten. Meistens finden sie super, aber es kommen auch oft wichtige Hinweise, gute Kritiken. Zum Beispiel bei einer Karte neulich erst hat einer unserer Patrons mir gesagt, du, also da ist dieser Wasserfall, der wirkt auf mich überhaupt nicht plastisch, der gefällt mir nicht, also der ist in anderen Worten, aber der überzeugt mich nicht, das ist nicht deine übliche Qualität. Da habe ich mir ihn angeguckt, habe gesagt, ja, okay, danke für dein wertvolles Feedback, denn er hatte leider völlig recht, der Wasserfall sah blöd aus, also habe ich den komplett neu gemacht und am Ende sah er einfach wesentlich besser aus. Und das ist überhaupt sehr wichtig, ohne das Feedback macht es nicht nur keinen Spaß, es wird auch nicht besser. Ich brauche das auch, dass Tobi mir zum Beispiel bei meiner Arbeit immer im Nacken sitzt und zum Beispiel sagt, ja, hier der Nordostbereich der Karte, da ist mir zu wenig los. Kannst du da nicht noch irgendwas machen? Irgendwas, um die lebendiger zu machen? Oder
Ich bin ja berüchtigt bei Thorsten und sonst bei niemandem dafür, dass ich ihm regelmäßig sage, wir brauchen noch ein bisschen mehr irgendwo einen weiteren Point of Interest, weil eine Karte muss ja geografisch irgendwie Zusammenhänge haben. Wenn ich ein Haus in der Mitte habe, da ist sonst nichts, irgendwie eine grüne Wiese, wozu habe ich die Karte davon? Ich gehe zum Haus und dann bin ich beim Haus.
So. Das ist richtig, ist eine Rollenspielkarte. Rollenspieler haben diese unangenehme Angewohnheit, dass sie sich unvorhersehbar durch die Gegend bewegen wollen.
Ja.
Und wenn da im Nordosten nichts ist als Wald, dann ist dieser Teil der Karte nicht wichtig. Den können sie praktisch nicht gebrauchen. Außer es dient dazu zu illustrieren, dass außenrum einfach nur Wald ist. Dann hat das natürlich einen Vorteil. Aber wann immer es geht, versuchen wir die Karten vielseitig zu gestalten.
Und welchen persönlichen Anspruch habt ihr denn an eure Karten, was den Realismus angeht? Also beispielsweise ist ja auffällig, dass so ziemlich jede Stadt an einem Fluss oder einer anderen Wasserquelle liegt, was ja an sich auch vollkommen logisch und nachvollziehbar ist. Aber überkommt euch auch manchmal der Gedanke, dass Style vor Funktion kommt? Also dass ihr einfach mal eine Karte produzieren wollt, die absolut cool ist, auch wenn sie mit Realismus überhaupt nichts am Hut hat?
Also für mich ist vor allen Dingen Plausibilität für alle Karten wichtig, nicht der Realismus. Das gilt auch für fast jedes Rollenspiel im Allgemeinen. Die Realität ist aber natürlich unser allgemeiner Bezug. Wir leben ja alle darin. Egal wie fantastisch die Inhalte sind, fast immer wird zumindest stillschweigend davon ausgegangen, dass die absolute Mehrheit der uns bekannten Naturgesetze Gültigkeit hat. Bis auf die extra gemachten Ausnahmen. Auch die fliegenden Felsen, zum Beispiel bei Avatar auf Pandora, sind hart und vermutlich schmecken die auch nicht besonders gut. Dass sie schweben, ist ja nur eine Ausnahme. Und nur weil die Felsen in der einen Gegend schweben, tun sie das andernorts noch lange nicht, weil da die Ausnahme nicht besteht. Auch die Bäume wachsen nicht seitwärts, auch wenn sie ziemlich groß werden. Plausibilität ist das, woran man einen guten Schauplatz dann eben erkennt. Und das gilt auch für eine gute Karte. Die bildet ja nichts anderes ab als einen solchen Schauplatz. Wenn ich eine Karte mit schwebenden Riesenkristallen oder Luftwalen machen würde, dann würde ich mir überlegen, warum diese Kristalle schweben, was das bedeutet, dass die schweben, wie die schweben. Schweben die statisch, werden die von der Luft durch die Gegend getrieben, knallen die aneinander und zersplittern, dann würden die ja abgeschlagen aussehen. Und wie ist überhaupt das Lebensbiotop von so einem Luftwal? Was frisst der? In welchen Höhen bewegt der sich? Was passiert, wenn der Wal gegessen hat und Puh macht und die Leute drunter weniger begeistert sind? Hinterlasst du wieder, ja. Vielleicht ist das ja auch ein wichtiger Teil der Düngemittelversorgung. Ja, wer weiß das schon, möglich, nicht? Das auf einmal heißt, die Luftwikinger haben die ganzen Luftwale gefangen. Jetzt werden unsere Felder nicht mehr gedüngt von herabfallendem Waldung. Dafür werden gelegentlich weniger Häuser zerstört. Hat auch einen Vorteil.
Wir machen halt allgemein sehr wenig halbe Sachen bei sowas.
Ja, ich denke lieber zu viel über ein Konzept nach als zu wenig. Ich meine, ein Drache zum Beispiel mag Feuer speien und fliegen, was für sich jetzt nicht besonders realistisch ist, aber er kann innerhalb einer magischen Welt absolut plausibel sein. Und obwohl der Drache diese Dinge kann, gehen wir ja trotzdem davon aus, dass er unter den Schuppen Bindegewebe hat, Muskeln, Knochen, Organe, Blut. Und auch, dass ein Drache eine Menge Futter benötigt, erscheint den meisten jetzt erstmal völlig logisch und ist es ja auch, solange man keine fantastische Erklärung für das Gegenteil hat.
Ja, im Zweifel geht hier Glaubwürdigkeit auch einfach für uns vor den Realismus, denn ohne Glaubwürdigkeit geht es einfach nicht. Wenn man also etwas machen will, was halt, ich nenne es mal, was du ja gesagt hast, das ist stylisch genannt, also halt etwas Ungewöhnliches, Fantastisches, dann muss man den Bruchpunkt mit der Realität, in Anführungszeichen, einfach weit genug nach draußen schieben. Also man muss halt eben Erklärungen finden, die so lange, die Frage, warum zum Henker ist das so, das ist irgendwie merkwürdig, so weit ins Off vertreiben, dass niemand mehr diese Frage stellt. Das ist dann im Prinzip, dass das für mich fantastische Glaubwürdigkeit ist. Und dann schaffen wir im Zweifel halt einfach lieber die Gegebenheiten, das, was Thorsten gesagt hat. Dann müssen wir halt einmal gründlich drüber nachdenken, wie ist das hier? Das ist ja wieder das Ding, wo wir auch meinten, wir haben eine Welt für all unsere Karten. Einfach damit Dinge in einem Kontext stehen. Und dieser Kontext sorgt dann auch dafür, dass es irgendwie auf einen Schlag glaubwürdig, lebendig, irgendwie das, was du jetzt realistisch nennen würdest, aussieht. Halt einfach, es sieht aus, als könnte es sein. Und das ist ja das Wichtigste.
Plausibilität.
Genau, das ist Plausibilität. Diese Realität finden wir gar nicht so wichtig, aber mit realen Vorgaben zu brechen an Orten, wo es keinen Grund dafür gibt, ist im Allgemeinen ein Fehler, weil das bedeutet, dass ich so ein Stutzen beim Betrachter auslöse. Der guckt sich das an und denkt sich, ha? Und wenn er das zu oft macht, bricht die Illusion, dass das hier mit einem Schauplatz zu tun hat, der real sein könnte. Aber dann muss er ja nicht real auf der Erde sein. Er kann real sein in einer Welt, die er sich vorstellen kann. Das reicht völlig aus.
Ja, das Plausibilität ist ja eben auch, dass sie relativ ist. Dinge können eben relativ plausibel sein, ohne relativ realistisch zu sein. In einer Welt, wo es Magie zum Beispiel gibt, sind bestimmte Phänomene akzeptabel und wesentlich akzeptabler als in einer, wo sie nicht gibt. Aber auch in anderen Genres gilt das ja. Bei Star Trek zum Beispiel, wenn ich ein Star Trek-Rollenspiel spiele, dann erwarte ich als Spieler, genauso wie als Spielleiter, dass nicht alle Leute auf Sicht sofort anfangen, auf alles, was sich bewegt und feindselig sein könnte, schießen, sondern dass sie potenziell erstmal mit der schleimigen braunen Decke, die an der Wand klebt, versuchen, ein Gespräch zu führen über die Philosophie der Sternenflotte. Das ist dann auch okay und die schleimige Decke kann dann wahrscheinlich auch Englisch. Innerhalb des Settings ist das plausibel. Man darf da halt dann nicht zu viel drüber nachdenken. Und man spielt ja auch immer die Ausnahme. Und das gilt auch für die Karte. Für mich ist Kartenzeichnen und Rollenspiel spielen überhaupt nichts Unterschiedliches. Es ist nur ein anderes Medium. Ich lebe ja diese Karte, während ich sie zeichne. Ich wandle auf den Wegen, ich überlege mir, was die Leute da machen. Wenn ich die Gärten anlege, stelle ich mir vor, wie das ist, da sich diesen Garten zu pflegen, überlege mir, ob der groß genug ist und all solche Sachen. Aber es sind immer die Protagonisten. Und unsere Karten sind eben auch Protagonisten. Die dürfen ruhig außergewöhnlich sein für die Welt. Sie müssen nur in der Welt funktionieren. Es kann durchaus sein, dass der Drachenfriedhof, den ich zeichne, der einzige Drachenfriedhof in der ganzen Welt ist. Aber es ist eben der Drachenfriedhof. Und Protagonisten kommen dann hin, dürfen den erleben, dürfen damit interagieren. Und es kann etwas Besonderes sein. Aber in der Welt ist es für sich plausibel.
Und wo wir gerade beim Stichwort Plausibilität sind. Eure Karten sind ja tendenziell eher für ein historisches Setting oder etwa Fantasy-Mittelalter, wie zum Beispiel das Schwarze Auge, gedacht. Hat es einen bestimmten Grund, beispielsweise, weil sich historisch-realistische Karten in Anführungszeichen einfach besser verkaufen? Oder mal anders gefragt, für mich persönlich, warum gibt es noch keine Science-Fiction-, Cyberpunk- oder Steampunk-Landkarten von euch?
Das beantworte ich mal. Ja, das
nur zu, Tobi.
Das ist die alte Frage.
Ich füge da noch was hinzu.
Ja, bitte. Wir werden da ja regelmäßig gefragt. Du bist ja nicht der Erste. Und die Antwort ist tatsächlich ziemlich simpel. Es liegt in unserem Arbeitsprozess, den ich auch schon angedeutet habe. Zum einen auf der technischen Ebene, was Thorsten ja gesagt hat, wir zeichnen halt wirklich alles selbst, wir entwickeln die Assets selbst und so weiter und so fort. Das heißt, das müsste Thorsten halt auch machen. Zum einen brauchen wir also die technische Ebene, wir brauchen Assets, wir brauchen einen Prozess, wir brauchen dann auch eine Idee und so weiter und so fort. Und auf der gestalterischen Ebene ist halt wieder dieser Punkt, wir wollen nicht generisch arbeiten. Das macht uns keine Freude, das begeistert uns nicht. Vor allem sorgt es dafür, dass wir unkreativ werden. Und unkreative Schauplätze sind langweilig für den. Die Käufer wollen einen spannenden Schauplatz. Ich denke, in 95% aller Fälle kriegen wir das auch hin. Irgendwo ist bestimmt einer, den der eine oder andere langweilig findet. Das garantiert. Aber damit muss ich leben. Und das bedeutet halt, dass wir für Cyberpunk oder für Sci-Fi oder was auch immer, ne, oder Steampunk eine eigene Hintergrundwelt bräuchten. Das ist Arbeit, weil du hast ja schon mitgekriegt, wenn wir über Luftwale nachdenken, das wird schnell mal vom Tausendsten irgendwie ins Zehntausendste. Und unsere Schauplätze kommen halt einfach nicht so gut an, weil sie irgendwas sind, sondern weil sie eine erzählerische Vision wiedergeben, in die wir viel Arbeit gesteckt haben. Damit das also ginge, bräuchten wir zum einen eine langfristige Perspektive, weil die Assets müssen ja mehrfach verwendet werden. Also ein Grafikset zu erarbeiten für eine einzige Karte oder so zwei, drei, das ist eigentlich nicht so richtig nützlich. Das ist sehr viel Aufwand, also das sind halt die Entwicklungsaufwand, die Kartenzeichen, dann muss das irgendwie refinanziert werden, weil es ist Arbeitszeit. Und zum anderen müssten wir halt vorher eine Hintergrundwelt erarbeiten und die muss Konflikte und Spannungsfelder haben, aus denen wir dann schöpfen können, also politische, geografische und so weiter und so fort. Und zu Sci-Fi wird es das vermutlich irgendwann geben. Da wurden wir schon ein paar Mal gefragt und wir haben da auch irgendwie Bock drauf. Nicht innerhalb der nächsten 3 Monate, aber vielleicht 2021. Wir haben da ein Projekt irgendwie in der Hinterhand, aber das ist noch nicht so völlig spruchreif. Wir haben eigentlich auch so ein paar kleinere Projekte aktuell angesetzt, wo wir mit dieser Regel so ein bisschen brechen, wo wir halt unsere eigenen Produkte und unsere eigenen Designs dann mit unseren eigenen Karten natürlich begleiten. Und da sind auch Sachen drunter, die ganz explizit nicht Fantasy sind.
Das sind aber auch konkrete Settings.
Ja, das sind dann auch konkrete Settings. Also halt auch Sachen, wo das begleitet dann auch ein Buch und so weiter und so fort. Das ist dann nicht einfach nur irgendwie generisch. Thorsten hat aber auch noch eine Menge dazu zu sagen.
Naja, ich fasse mich kurz. Du hattest Geschichte erwähnt. Und bei der Geschichte ist das ja interessant. Die Geschichte orientiert sich ja an Dingen, die gewesen sind. Tatsächlich oder vermeintlich. Auch, weil vermeintlich denke ich jetzt natürlich wieder an meine Buchempfehlung. die Geschichte ist ja anders gewesen, als sie teilweise dokumentiert wurde. Und Geschichte selber ist ja auch eine Schöpfung, eine Reproduktion. Da will ich jetzt nicht Tobi triggern, der ist ja Geschichtswissenschaftler. Doing History, okay. Ja, aber eine Studie. Gehen wir mal davon aus, dass Geschichte tatsächlich oder vermeintlich gewesen ist. Und Fantasy baut auf Geschichte auf. Das Fantasy-Genre per se ist ja eine Idealisierung von geschichtlichen Konzepten und Narrativen. Und ich weiß, was es für Rüstungen und Waffen in der Geschichte gegeben hat, welche Bauweisen und Haustypen. Was ich für eine Fantasy-Welt oder ein historisches Setting entwickle, das kann für hunderte von Spielwelten verwendet werden, auch wenn ich es in einer konkreten Welt entwickle. Das heißt, ich kann in unserer Welt zusammenhängend entwickeln, aber andere können es verwenden. Bei Science Fiction und Cyberpunk ist aber das Problem, dass beides völlig bei Null beginnt und die müssen stets ihre komplette Welt selbst erschaffen. Jede davon ist einzigartig. Wir machen also keine Science-Fiction- und Cyberpunk-Karten, weil es Science-Fiction und Cyberpunk schlicht nicht als universelle Gedankenbilder gibt. Das ist zwar ein Genrebegriff, aber es bezeichnet halt nichts, was man konkret umschreiben könnte. Was, also nicht visuell. Was das heißt, wird klarer, wenn wir einfach mal ein paar verschiedene Sci-Fi-Welten vergleichen. Aliens zum Beispiel ist Science-Fiction für die meisten. Star Trek aber auch. Die Hadley's Hope Kolonie auf LV426 passt in etwa so gut zu einem Abenteuer der Sternenflotte wie Chili-Soße zu Buttercremetorte. Andersherum würde ein Team von United States Colonial Marines völlig deplatziert wirken, wenn sie Deep Space Nine entern und Männer in bunten Strampelanzügen mit Granaten und panzerbrechenden Sprenggeschossen zerfetzen. Bereits Star Trek und Star Wars passen nicht zusammen, dabei haben beide eine Menge Menschen und das Wort Star im Namen. Da unser Anspruch halt zentral auf Plausibilität und Kontext setzt, müssten wir jede solcher Karten mit einem Kontext versorgen und mit einer Welt, einem konkreten Bezug. Und das ist für einzelne Karten nicht machbar. Das ist ein Großprojekt im Prinzip. Langfristig schließe ich das nicht aus, Ich denke auch, dass das Spaß macht, aber es hat eine wesentlich kleinere Zielgruppe und einen gewaltigen Aufwand. Denn eben, ja, Karten, die zu Aliens passen, passen dann eben nicht so gut zu Isaac Asimov oder Star Trek, Star Wars und so weiter und so fort. Einige Fantasy-Karten übrigens passen wiederum sehr gut zu Science Fiction, je nachdem, wie man es dreht. Wenn wir zum Beispiel an Star Trek denken, gab es ja gerade in der Klassik-Serie zum Beispiel früher auffallend viele Chicago-Planeten oder Nazi-Planeten oder sowas. Also da kann man dann also auch im Science Fiction Fantasy-Karten verwenden, wenn man das entsprechend framed. Dann ist es eben nicht ein Ort nahe Bresienne, sondern also in einer Fantasy-Welt mit Drachen, sondern dann ist das eben ein Planet mit mittelalterlichem Technologielevel. Und wenn man ein bisschen kreativ ist mit einem Grafikprogramm, und da reichen bereits einfache, kann man sich zum Beispiel einfach mal den Grünkanal raussuchen und alles, was grün ist, lila färben, und schon ist man auf einem völlig abgefahrenen Planeten.
Was auch noch hinzukommt, ne? Fantasy-Karten kann man halt benutzen bis ungefähr 1900. Also wenn man auch mal ein Auge zudrückt.
Richtig, aber die Karawanserei zum Beispiel, die wir gemacht haben, ja, die kann auch von französischen Fremdenlegionären gehalten werden.
Selbst Dörfer.
Oder Indiana Jones verkriecht sich da vor einer Gruppe von Nazi-Schergen und versteckt irgendein Artefakt.
Ja, also jedes Fantasy-Dorf, also das mehr oder minder auf 1100 plus, also ja, 1100 plus basiert, kann halt auch 1750 irgendwo rumstehen und so weiter und so fort. Es ist halt einfach die größte Bandbreite und wir müssen uns ja erstmal etablieren. Wir möchten natürlich auch mehr machen. Wir möchten auch mehr machen, wo Sachen halt dabei sind. Nicht nur Karten, aber das muss man halt erstmal anfangen können. Dafür braucht man auch ein bisschen Zielgruppe, ein bisschen Reichweite. Du kannst ja nicht einfach von 0 auf 100 kommen und sagen, guck mal her, keiner kennt mich, wollt ihr meinen Kram kaufen? Das geht ja nicht.
Übrigens, wenn man von den Flecktarnhosen der Bewohner und dem gelegentlich rumstehenden Lader einmal absieht, sehen viele Orte in Osteuropa heute immer noch erschreckend aus wie im Mittelalter.
Das ist richtig. Gerade so Sibirien oder auch hier im Kaukasus und sowas, da gibt es einige Häuser, einige Dörfer, die sind ganz schön
altmodisch. Oder wenn ich mir Bilder angucke, zum Beispiel von Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise während des Ersten Weltkriegs oder kurz danach. Gerade in den ländlichen Gegenden hat sich da nicht viel getan seit 1500. Die Häuser sind ein bisschen größer und weniger windschief geworden. Teilweise sind sie windschiefer geworden und auseinandergefallen.
Gerade von oben. Das ist ja ein Vorteil. Dächer verändern sich gar nicht so.
Also oft ist der wesentlichste Unterschied das eine Auto, das irgendwo zu sehen ist, oder die genaue Form des Pferdegespanns. Das kann man aber nicht so gut sehen auf einer Karte. Das ist also kein Problem. Und eine Telegrafenleitung kann man sich einfach hinzudenken. Wir haben zum Beispiel auch so einige Schlösser, die kann man auch hervorragend verwenden für Gothic Horror. Man muss sich nur vorstellen, dass die paar Pferdekarren, die darauf abgebildet sind, vermutlich dann eher Autos sind. Aber das ist eine relativ einfache Leistung. Das kriegt man mental ganz gut hin als Betrachter.
Und dann gleich noch eine Frage zur Auswahl eurer Karten. Warum habt ihr denn diesen Maßstab gewählt? Oder anders gefragt, warum produziert ihr Landkarten und keine Battlemaps?
Das ist tatsächlich recht simpel. Wir spielen selber nicht mit Battlemaps. Es kann aber sein, dass wir irgendwann sogar Battlemaps machen, aber unsere Stärke ist halt Story und jede Karte soll auch eine erzählen. Und Battlemaps sind halt sehr nah am Geschehen und auch relativ stark auf das Taktische ausgerichtet. Und dem aktuellen Format passt das halt nicht so richtig in diese Pakete, die wir anbieten aus Beschreibung, Abenteuer, D und Karte. Das passt einfach nicht so richtig und eventuell ändert sich das, wenn wir bessere Hardware haben, denn dann können wir in einer Auflösung arbeiten von Anfang an, damit wir beides aus denselben Grunddaten erstellen können, weil das Problem ist ja tatsächlich die Auflösung. Nah dran heißt ja am Computer ja große Auflösung mit wenig Inhalt. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich Sachen, wo der Grafiker wieder schreit. Und dann wäre der Aufwand für uns ausreichend gering, damit sich das wieder lohnen würde, weil das ist halt wieder Sache. Aufwand ist immer das Problem, so als Winz-Rollenspielstudio ist immer Aufwand. Immer das größte Problem ist Zeit. Gar nicht so sehr Geld. Man findet meistens irgendwen, der es cool findet, aber man braucht Zeit. Und dazu braucht man im Zweifel auch gutes Equipment. Und das haben wir aktuell noch nicht. Das wollen wir uns bald zulegen, aber Corona hat das so ein bisschen verzögert. Und wir finden ja auch, dass jeder so spielen soll, wie er Spaß hat. Und wenn jemand dazu Battlemaps benutzen will, dann ist es natürlich super.
Ja. Ja, deswegen liegen die meisten unserer Karten also zwischen der Landkarte und der Battlemap. Wir haben jetzt einige Karten, zum Beispiel, wir haben eine Vulkaninsel und ein Atoll. Das sind also so Regionalkarten, die sind zeigen ein bisschen mehr. Aber ansonsten haben wir eben diese Ortskarten. Wir nennen die Dramakarten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, eben wegen dieser Kombination aus dem, was da drin steckt, also dem Kontext und dem, was gezeigt wird. Und die Karten sind eben groß genug, um Übersicht und Kontext des Schauplatzes zu liefern, Landschaftstyp und Geografie anzudeuten. Gleichzeitig kann man aber genug Details erkennen, um einen plastischen Eindruck vom Ort und vom Leben zu erhaschen. Sie sind aber eben nicht zu detailliert. Man sieht nicht das Mittagessen auf den Tischen und das lässt mehr Freiheit. Bei Battlemaps, von Battlemaps selber, halte ich persönlich nicht so viel, weil sie schlicht zu winzig sind. Also Battlemaps für sich alleine. Also zumindest jetzt eben, wenn sie nur so als Battlemap existieren, ohne Kontext, dann fehlt der eben. Und der Maßstab ist mir zu kleinteilig. Dann schrumpft nämlich jeder Schauplatz schrumpft auf einmal zum Hinterhof zusammen. Dann gibt es keine Größe, keine Bewegungsfreiheit und keinerlei Epik. Jede Burg wird beinahe zwingend zur kleinsten Burg im ganzen Land. Der Großfriedhof wird zu 5 Gräbern und einem Baum. Und das ist eine Kleinteiligkeit, für die ich mich persönlich nicht so begeistern kann. Deswegen arbeiten wir an einer Fusion beider Konzepte, damit wir in Zukunft auch Battlemaps anbieten können, ohne unsere Designphilosophie dazu verraten. Und das ist dann aber eben geplant als Teil von größeren Karten, sodass es den Umgebungsrahmen dann direkt passend zur größeren Karte gibt. Ich würde dann also die größere Karte erstellen und Ausschnitte aus dieser größeren Karte denen anbieten wollen, die Battlemaps brauchen und mögen. Und dann lediglich nur noch ein paar Details ergänzen, um das noch so ein bisschen aufzupimpen. Das kann ich mir vorstellen. Aber so ganz kontextbefreit fände ich Battlemaps sonst etwas langweilig. Ich habe mir ja auch jetzt über die letzten Jahre Hunderte und Tausende von Karten angeguckt, die andere Leute gemacht haben. Ich versuche ja von anderen Künstlern zu kopieren, was gut ist, zu lernen, was schlecht ist. Und bei Battlemaps ist mir überwältigend aufgefallen, dass sie oft überfrachtet sind mit bedeutungslosen Details. Zum Beispiel eben, da ist das Räuberlager, da ist der Tisch und ich kann mir buchstäblich angucken, was die Leute für Essen auf dem Teller haben, wer von ihnen anständig aufgegessen hat, wer für das schlechte Wetter morgen verantwortlich ist und ob der eine jetzt Wein weiß oder Wein rot getrunken hat. Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Das ist auch nichts, wo ich finde, dass man das beim Rollenspiel zwingend braucht. Gleichzeitig nimmt es aber dem Spielleiter und den Spielern jede Menge Freiheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Taverne in einem Dorf habe und ich habe da also meine Dramakarte und die Spieler wissen, wo im Dorf sie sind bei der Taverne und es gibt zum Beispiel eine Schlägerei vor der Taverne und die Spieler können grob sich vorstellen, wo die Tische sind oder ich habe sogar die Tische grob eingezeichnet, dann kann einer der Spieler zum Beispiel sagen, ich greife einen Krug und ziehe meinem Gegner über den Kopf. Wenn ich jetzt aber eine Battlemap habe und da ist weit und breit kein Krug auf dem Tisch, dann kann zwar der Spielleiter auf Nachfrage sagen, ja, okay, da ist auch ein Krug. Aber tatsächlich werden die meisten Spieler gar nicht erst fragen, weil Bilder eine sehr deutliche Sprache sprechen. Deswegen lasse ich Details lieber weg, die nicht nötig sind, weil sie ansonsten das Denken massiv beeinflussen.
Die Leute mögen ja offensichtlich euren Designansatz, denn ihr wart letztens ja sehr erfolgreich mit eurem ersten Drama-Karten-Crowdfunding, Jana Saras Kartentasche. Wie steht es denn aktuell um das Projekt?
Ja, danke. Freut uns auch tatsächlich, dass noch ein bisschen was dazugekommen ist. Gerade bei den Workshops, die wir jetzt letztens an der Conspiracy gehalten haben, da haben wir nämlich online einen kleinen Vortrag, also ein Seminar gemacht über, wie man Karten gestaltet. Da waren, 37 Leute oder so waren da. Eigentlich ganz erfolgreich für so ein kleines Discord-Ding.
38.
38, okay.
Ja. Sagte man mir. Ich habe es tatsächlich nicht gezählt, während ich es gemacht habe.
Ja, ja, war ja auch. War unser erstes Mal. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr mehr auf Cons und das auch so ein bisschen eigentlich vor Ort halten.
Richtig, wie du schon sagtest, wir wollten uns ja auf der Main-Würfel-Con treffen,
ja,
die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, am kommenden Samstag stattfindet, am online.
Am 2. Mai, ja. Da werden wir wieder einen Workshop halten tatsächlich.
Richtig.
Um 17 Uhr, glaube ich.
Kann man da gucken.
Kann man da gucken, alles. Ist auch im Discord und so. Dann machen wir das nochmal. Ein bisschen verbessert natürlich, weil wir auch dazu lernen. Aber grundsätzlich, wir haben jetzt halt eine Late-Pledge-Kampagne gestartet, die findet man immer noch auf Gamer und Tabletop.
Ja, die haben wir auch nochmal verlängert. Dadurch, dass sich ja jetzt alles länger hinzieht, macht das keinen Sinn, die Late-Pledge-Kampagne zu beenden. Gerade da wir eben kein großes Lager haben und auch auf absehbare Zeit nicht haben werden, ist es für uns besser, Sachen direkt zu verkaufen.
Und wir haben halt auch keinen Online-Shop, wo wir Vorbestellungen annehmen könnten. Das ist einfach noch nicht da. Das kommt irgendwann alles irgendwie.
Ach, aber Infrastruktur.
Okay. Ja, Infrastruktur ist tatsächlich auch wieder so ein Ding, wo der kleine Verlag halt weint. Und da haben wir dann halt für die Late-Pledge-Kampagne auch noch ein paar Bonusziele hinzugefügt. Die wurden auch alle geknackt. Dann haben auch die bestehenden Unterstützer was davon. Das war uns nämlich wichtig.
Wir hatten da bei der Late-Pledge-Kampagne haben wir uns ja entschieden, die verfügbaren Pakete so ein bisschen zusammenzustreichen. Wir haben ein paar rausgenommen, die uns unsinnig erschienen, auch weil nahezu niemand sie gekauft hat im ersten Anlauf. Das waren so ein paar kleinere Varianten, wo wir uns dachten, das finden Leute cool, das einzeln zu kaufen. Und fast alle Leute sagten, nein, wir wollen alles auf einmal. Wir wollen alles komplett. Wir wollen das Deluxe-Paket. Dann haben wir die einzelnen Sachen rausgenommen. Das macht die Logistik einfacher. Aber ansonsten haben wir zum Beispiel jetzt im Late-Pledge die Preise um einen symbolischen Euro erhöht und ansonsten nichts verändert.
Ja.
Wir wollen nämlich die Late-Pledger auf keinen Fall benachteiligen gegenüber den Early-Pledgern.
Ja, wir haben tatsächlich unsere Preise ja auch so gesetzt, dass sie halt widerspiegeln, was wir denken, was in einer Vorbestellung fair ist.
Ja.
Das soll von Anfang an klar sein, was es kostet. Dieses ganze Freigeschalte hier und da, das fanden wir alles nicht so cool. Das passt nicht so richtig zu unserer Philosophie.
Ja, und die Late-Pledger schalten zum Beispiel auch, haben dann auch weitere Ziele für alle freigeschaltet.
Ja, klar.
Also, und auch die gleichen Ziele bekommen. Das wäre sonst blöd gewesen. Also einfach nur zu sagen, wir machen jetzt die Kampagne weiter und jeder, der jetzt noch bucht, bringt aber nichts mehr dazu. Kam uns komisch vor.
Wäre für die Leute, die uns ihr Vertrauen am Anfang geschenkt haben, irgendwie nicht fair gewesen. Also das fänden wir nicht gut. Und naja, die Corona-Pandemie hat das alles ordentlich verzögert. Deswegen läuft die Late-Pledge-Kampagne immer noch. Wir hätten eigentlich tatsächlich noch am Ende erstes Quartal drucken wollen, aber das ist alles nicht fertig gewesen. Wir konnten uns nicht mit der Druckerei treffen. Wir wollten die Auflage etwas erhöhen. Dazu wollten wir unsere Finanzierung irgendwie nochmal verstärken, so ein bisschen was dazu bringen von außen.
Ne? Ich war jeden Tag damit beschäftigt, Klopapier zu hamstern, damit wir in Zukunft einen Klopapier-Großhandel aufmachen können.
Ja, für Nudeln mit Klopapier.
Ja, also wenn irgendjemand fragt, wo ist das ganze Klopapier, wo sind die Nudeln und was fehlt noch? Desinfektionsmittel. Genau, das habe alles ich. Ich sitze auf gewaltigen Bergen davon. Haha, als Burg.
Ja, und sobald wir es abverbraucht haben, haben wir wieder Platz für anderes Papier. Nein, Unsinn.
Wir sehen uns im Jahr 2050.
Unsinn, tatsächlich.
Haben wir nein, wir haben nicht gehamstert.
Wir haben nicht gehamstert.
Wir sind gut versorgt, aber wir haben nichts
gehamstert. Also wir haben 4 Kilo Nudeln gekauft.
Ja, also wenn euch 4 Kilo Nudeln fehlen, Himmelarsch, plant beim nächsten Mal besser.
Ja, jedenfalls, wir befinden uns halt gerade im letzten Drittel. Also das Layout ist fast fertig. Die meisten Texte sind geschrieben. Da bin ich gerade am zweitletzten noch dran. Der wird super lang. Der wird doppelt so lang wie alle anderen. Weil das ist die Nekropolstadt. Man kann sich vorstellen, was das dann ist. Ist gar nicht so leicht, da alles irgendwie, was nötig ist, auch zu sagen. Es werden wohl 8 Seiten statt 4. Ja, dauert dann halt ein bisschen länger. Und wir nutzen natürlich auch die Corona-Krise, dass sich halt alles verzögert aufgrund der Druckerei, also der Papierlieferung und so weiter und so fort, um 2 ganz alte Texte noch zu überarbeiten. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Die waren noch anders. Das waren unsere ersten beiden. Die waren von der Form her anders. Die gefallen mir nicht mehr, weil sie halt alle im selben Buch stehen. Und das ist mein Perfektionismus schreit.
Ja, wenn wir schon Verzögerungen haben, können wir wenigstens das Beste dabei rausholen, dass für alle unsere Kunden Mehrwert bei rauskommt.
Ja, und wir prüfen halt auch alles doppelt und dreifach, weil es unser erstes Projekt ist. Und wir müssen ja auch für unsere Qualität gerade stehen. Und das finden wir auch richtig. Deswegen legen wir auch viel Wert auf Transparenz. Wir informieren ja unsere Bäcker alle 2 Wochen. Also manchmal sind es 15 Tage, aber es gibt halt alle 2 Wochen ein News-Update auf Game on Tabletop, was der Stand ist, auch wenn mal nichts Weltbewegendes zu berichten ist oder wir nur sagen können, ja, sorry, es verzögert sich jetzt noch ein bisschen, weil tatsächlich die Verzögerungsgründe kennt jeder. Es ist immer das Gleiche, sagt halt immer Corona. Ja, grundsätzlich läuft noch, läuft gut. Wir sind sehr zufrieden, wird ein super tolles Buch, wird hier in Berlin gedruckt. In der Umweltdruckerei ist dann auch tatsächlich klimaneutral, FSC, Recyclingpapier und so, Hardcover, also wird super cool, wir mögen das. Und wir ändern da auch noch ein bisschen was jetzt, weil wir Gelegenheit hatten, mehr zu planen. Das wird also noch toller. Ja, wir freuen uns.
Ein paar von den Sachen, die wir aktuell in petto haben, wissen sogar die Bäcker und unsere Patrons noch nicht.
Ja, wir haben es noch ein bisschen verbessert wegen, naja, weil alle so warten mussten, wir uns dachten, wir haben Zeit dafür. Kommt noch was hinzu. Das verraten wir aber niemandem, das ist dann
Unboxing. Die auch nicht.
Ja, das ist dann ein Unboxing-Experience.
Also nicht on the record, vielleicht verrate ich sie gleich nach der Aufzeichnung.
Mal sehen. Ja, Insider-Informationen. Mhm. So, ja, das war tatsächlich alles dazu.
Ihr habt mir ja so ein kleines bisschen jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen. Und zwar, ihr seid für den ja doch einen extravaganten Sonderweg gegangen, indem ihr die verhältnismäßig kleine Crowdfunding-Plattform Game on Tabletop ausgewählt habt und indem ihr eine kleine lokale Berliner Druckerei benutzt. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden?
Ja, also zum einen, Game on Tabletop stand uns immer toll zur Seite und wir finden es auch schön, dass sie halt tatsächlich Pen and Paper Rollenspiel im Kern ihres Arbeitens haben. Sie fühlen sich dem auch verpflichtet, das merkt man auch.
Spiele, Rollenspiele, ja, es ist halt eine Spieleplattform.
Ja, genau, sie sind halt darauf spezialisiert und die Leute, die dahinter stehen, die sind auch super erreichbar, das ist toll. Die mögen Rollenspiele, die sagen auch selber, Qualität ist uns wichtig, es passt halt. Und wir finden es schön, dass die sich dem Pen-and-Paper-Rollenspiel verpflichtet fühlen und naja, kommt noch hinzu, sie kommen aus Europa, das finden wir auch gut, weil das halt auch heißt, dass sie sich an unsere Datenschutzrichtlinien halten und so weiter und so fort.
Datenschutz, Umweltschutz, solche Sachen, auch Lohngerechtigkeit und sowas ist uns immer sehr wichtig. Ich meine, Kickstarter hat da ja so seinen, wie sagt man so schön, Shitstorm gehabt mit der gewerkschaftlichen Organisierung ihrer Mitarbeiter.
Ja.
Und schmeißt jetzt, glaube ich, fleißig wegen der Krise Leute raus, da gibt es ein paar hässliche Gerüchte zu. Da will ich jetzt nicht reinrühren, aber Kickstarter ist ein Konzern in einem anderen Land und für uns weniger ein Partner in unmittelbarer Nähe.
Wenn man darf ja nicht vergessen, Game on Tabletop gehört ja Black Books Edition, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja der größte Verlag in Frankreich. Und die sind halt selber ein Rollenspielverlag. Und naja, die wissen halt, dass Rollenspieler wollen. Klar, sie haben nicht so viele Entwicklungsressourcen wie Kickstarter, aber dafür konnte ich mit den Leuten auch immer reden. Also ich kann die halt auf Discord anchatten und mit denen plaudern. Mit dem einen habe ich auch mal tatsächlich ein bisschen über sein Privatleben gequatscht. Wir haben so ein bisschen unterhalten, so als Menschen. Das fand ich auch halt schön. Und bei allen Problemchen, die wir so hatten, weil wir die Plattform nicht kannten und weil wir unsere erste Kampagne gestartet haben, standen die uns da ganz toll zur Seite. Und das fand ich halt super. So hatten wir auch gar keine Probleme mit der Crowdfunding-Plattform selbst. Und was noch ein bisschen hinzukam, war, man kann da nicht nur mit Kreditkarte zahlen, sondern auch mit PayPal und mit Sofortüberweisung. Und Deutschland mag ja seine Girokonten.
Oh ja, das ist wichtig, weil bei Kickstarter läuft ja fast alles über Kreditkarte. Und es gibt eben eine Menge deutsche Rollenspielkunden, die haben gar keine Kreditkarte.
Ich muss dazu sagen, tatsächlich, der größte Teil unserer Kunden hat mit PayPal bezahlt. Also, so viel kann ich ja verraten. Wenn ich da kein PayPal gehabt hätte, ich denke, ich hätte nahezu keine Kunden gehabt. Ich denke, im englischsprachigen Bereich würde ich vielleicht Kickstarter benutzen, aber eigentlich nicht. Ich sehe keinen Grund. Game On ist auch in den USA vertreten, die haben auch Mitarbeiter in den USA. Ich denke, je länger, je mehr, desto eher würde ich nur auf Game On setzen. Und dann kommt noch ein kleiner Extra-Kram hinzu, nämlich das Ulysses, also Ulysses Spiele. Die sind ja nun mal der Platzhirsch hier in Deutschland. Die haben auch eine Menge Crowdfundings und die haben halt Game On Tabletop schon als Plattform in Deutschland etabliert. Leute kennen die, Leute haben da auch Accounts.
Genau.
Und warum sollten wir jetzt für unser Crowdfunding irgendwie die deutsche Rollenspielszene immer weiter zerstreuen? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen auch, dass Leute das auch lernen können, dass alle die gleiche Plattform benutzen. Das hat ja auch Stärken für die Käufer und Spieler, weil die ja noch verstehen, wie tickt diese Plattform, wie funktioniert mein Account hier, wie kann ich hier zahlen. Irgendwann hat man das halt zum zweiten Mal gemacht und zum dritten Mal, dann läuft das auch einfach runter. Du möchtest, glaube ich, auch noch was sagen, Thorsten?
Ach so, ja. Als wir das Projekt jetzt gestartet haben, da hat ja noch niemand was von der Corona-Pandemie geahnt. Und ich muss sagen, ich will überhaupt nicht daran denken, bis wo uns jetzt das Wasser stünde, wenn wir eine kompliziertere Logistikkette und mit Lieferanten in anderen Ländern hätten, Sprachbarrieren und völlig unklaren Zuständigkeiten. Das ist also Lokalpatriotismus und Qualitätsansprüche haben eben auch eine Menge Vorteile. Nähe und Verlässlichkeit. Ich würde jetzt nicht auf eine Druckerei in China angewiesen sein wollen.
Und damit sind wir auch wieder bei der Druckerei. Die setzt ja bei uns nicht nur auf 100% umweltfreundliche Produktion. Also die haben auch einen Umweltbericht und ich lese den auch. Das fanden die auch toll.
Ich nicht. Du,
ja.
Man muss Zuständigkeiten verteilen.
Ja, ja. Das muss nicht jeder den Umweltbericht lesen. Aber ich habe es gemacht. So. Und die partnern ja auch mit dem Blauen Engel und sowas. Also die können auch weiter, also hier, wie nennt man das? Signete. Die können halt hier Zertifizierungen vergeben.
Genau. Meine Frau arbeitet im Zertifikatsektor und du vergisst das Wort Zertifikate.
Ja. Die können halt auch Zertifikate vergeben, ja. Weil die halt tatsächlich zertifiziert sind von der RALG GmbH. Und wir als winziges Zwei-Mann-Team brauchen halt auch diesen Kundenberater, den die haben. Der bringt halt mal eben locker seine 35 Jahre Erfahrung im Druckwesen mit ins Boot.
Und hat Kollegen, die auch nochmal viel Erfahrung
haben. Ja, ja, wir haben da auch schon mit der Druckstufe geredet. Dann wurde uns bei einem Testdruck geholfen. Die machen jetzt einen Prototypen, also ein Blindband, wo die mechanische Belastbarkeit unserer Einbandveredelung getestet wird.
Oh ja, das war ein Abenteuer.
Ja, weil wir machen halt was ganz Neues, wofür es nur einen einzigen Hersteller in Deutschland gibt. Das sieht dann hoffentlich super toll aus.
Sind wir sehr gespannt.
Daumen gedrückt.
Das ist übrigens auch eine Sache, wo es von Vorteil ist, dass wir einen persönlich ansprechbaren Partner haben. Weil wir sind mit einer Musterprobe zu denen gegangen und haben gesagt, das ist etwas, das haben wir entdeckt. Das hätten wir gerne. Das finden wir super cool. Und die haben gesagt, das können wir nicht. Ist aber kein Problem. Wir können mit dem zusammenarbeiten, der das kann.
Also tatsächlich haben sie erstmal wild gesucht, wer das alles anbieten könnte.
Genau.
Mindestens zwei Anbieter zu finden.
Richtig, ja. Sie haben für uns zum Beispiel auch recherchiert, ob sie vielleicht eine bessere Quelle finden, als die wir jetzt da mitgebracht haben. Das ist auch klasse. Und wir haben uns dann also auf dieses Abenteuer eingelassen, ein Verfahren zu verwenden, was so in Europa in der Form noch nicht verwendet wurde, was relativ neu ist. Auch in den USA gibt's das noch nicht sehr lange. Und unsere Druckerei macht das eben mit. Die prüfen das dann. Das heißt, wir haben Testdrucke gemacht. Dann gab es bei den Testdrucken Schwierigkeiten. Wir mussten dann da um Nachbesserung fragen und alles. aber wir hatten immer Leute, mit denen wir direkt sprechen konnten. Nicht nur jetzt bei unserer Druckerei, sondern auch eben bei dem Veredler, der diese neue Veredelungstechnik dann verwendet. Und wäre das nicht mit diesen kurzen Wegen gelaufen, wäre völlig wahnsinnig geworden.
Das hätte nicht funktioniert.
Nee, überhaupt nicht. Dann wäre der erste Druck gekommen, der hätte Fehler gehabt, das wäre es gewesen. Hätten wir gesagt, können wir nicht machen. So konnten wir eben nachbessern und können eben auch unseren Kunden am Ende hoffentlich garantieren, dass das alles richtig so wird, wie wir das haben wollen. Und eben nicht dann die Hälfte sagt, ja, da ist der Einband falsch. Ich meine, nichts ist schlimmer, als wenn du ein Buch hast, wo dann zum Beispiel irgendwie ein Silbereffekt auf dem Text ist. Jemand reibt mit seinem Daumen dreimal drüber und das Silber ist weg. Ich meine, namhafte Verlage in Deutschland in der Rollenspielszene haben dieses Problem gehabt. Und aus deren Leid wollen wir ja auch lernen.
Ja, muss man auch sagen, die Kartentasche im Crowdfunding ist jetzt ja auch nicht super günstig. Das ist ja kein 30-Euro-Produkt. Und unsere Kunden wollen dann ja auch anständige Qualität. Und die müssen wir dann auch irgendwie garantieren können. Und dieser Klimateil gehört für uns halt auch dazu. Ich finde, es ist auch einfach die Zukunft. Man muss ja als Unternehmen seine Verantwortung wahrnehmen. Und das heißt halt auch, dass man zwar interessante, spannende Sachen anbietet, die Leute auch kaufen können, weil wir können ja nicht einfach komplett aufhören, irgendwie Sachen zu haben. Aber wenn man etwas herstellt, dann sollte es auch klimafreundlich sein. Also klar, so ein super tolles Edelprachtexemplar, wie wir es hier drucken, kann man leider nicht mit dem Blauen Engel zertifizieren. Wir haben Teile der Produktion, die sind nach den Standards des Blauen Engels, zum Beispiel die Karten in der Kartenmappe, die sind Blauer Engel. Andere Sachen davon sind klimaneutral mit Klimaprojektausgleich. Und
die Buchseiten sind de facto Blauer Engel, aber das Buch als Ganzes wird keinen Blauen Engel haben, weil eben der Einband nicht Blauer Engel ist.
Genau, der Einbandveredelungen sind halt grundsätzlich nicht zulässig für den Blauen Engel.
Ja, weil da eben Lacke dann zum Beispiel verwendet werden, spezielle Beschichtungen. Aber bei einem Deluxe-Produkt ist das durchaus auch angemessen. Das macht also auch Sinn. Das ist ja kein Wegwerfprodukt. Keiner liest das Buch, wirft es danach in den Müll. Das steht das steht dann auch im Regal und soll haltbar sein. Und da ist es uns wichtiger, dass es natürlich gut aussieht, aber eben auch haltbar ist.
Wir sind tatsächlich auf ein lustiges Problem auch gestoßen. Wie werden unsere Bücher tatsächlich einschweißen? Und im ersten Moment ist das so dieses, oh, einschweißen? Plastik? Nein, das hat tatsächlich einen guten Grund. Wir haben das mit unserer Druckerei durchgeackert und die haben gemeint, ja, nee, wir sollten das einschweißen aus Umweltgründen. Wir könnten darauf verzichten. Ja.
Das gilt übrigens nicht für alle Formen von Büchern.
Das ist klar. Aber halt der Punkt ist, ich glaube, Ulysses oder so hat letztens gemeint, sie schweißen jetzt nicht mehr ein. Es muss nicht zwingend von Vorteil sein, weil jedes Buch, was beschädigt wird, ist ein Mängelexemplar, kann ich potenziell nicht verkaufen, werde ich potenziell gar nicht los. Dann muss ich es recyceln. Das heißt, wenn ich ein Buch habe, was hochveredelt ist, dann ist das schlecht. Jedes Buch, was veredelt wurde, hat einen hohen Aufwand drin gehabt, hat einen Energieaufwand drin, hat Chemikalien drin. Die sollen natürlich da drin sein und auch verwendet werden.
Das ist ja im Prinzip wie bei Fleischwaren.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Rinderhüfte kaufe, dann ist das okay, wenn die eingeschweißt ist. Dafür vergammelt weniger Rinderhüfte. Dafür ist schließlich ein Tier gestorben.
Genau.
Und das ist bei Drucksachen dann eben auch so. Da sterben ja auch Tiere für. Sie sterben nur nicht direkt für das Produkt. Und am Ende sterben dann auch noch Menschen. Das wollen wir ja alles nicht. Und da kommt dann auch noch was dazu, was vielleicht der Kunde gar nicht sieht. Nämlich unsere Druckerei ist ja verpflichtet, uns zu beliefern mit der Qualität, die wir bestellt haben. Das heißt, wenn ihnen bei der Produktion Schäden entstehen, dann, hängt dieses Problem am Ende bei denen. Das heißt, wir sehen vielleicht noch nicht mal das ganze Ausmaß an Müll, was anfallen würde durch die gröbsten Verpackungsschnitzer. Und das wollen wir weder auf unsere Druckereipartner abwälzen, noch auf die Kunden, noch auf die Umwelt. Und dann ist eben manchmal eine einzelne Folie mit Klimaausgleich, bei der wir darauf hoffen, dass unsere Kunden sie eben nicht zu einer langen Knotenkette schnüren und sie in die nächste Schildkrötennase stopfen. Eine gute Alternative. Wir trauen ja auch unseren Kunden zu, dass sie das dann angemessen entsorgen können.
Ja, aber zum Beispiel bei der Lieferung achten wir ja dann drauf, dass es natürlich hier mit Go Green und sowas versandt wird. Irgendwann haben wir ja zum Beispiel auch Demo-Pakete versandt, da konnte man die Verpackung ja direkt recyceln.
Ach ja, von Biobiene.
Ja.
Mit denen wir sehr zufrieden sind.
Ja, die haben tatsächlich tolles Verpackungsmaterial.
Kostenlose Werbung.
Ja. Die hatten auch so ein Packband zum Beispiel, das komplett aus Papier besteht. So ein
Feuchtklebeband, man einfach nur befeuchtet, zum Beispiel mit einer Kuhzunge oder mit einem Lappen. Wir haben einen Lappen verwendet, wir haben keine Kuh. Das klebt sehr gut. Und ist vollständig recycelbar. Man kann die komplette Verpackung nehmen, kann sie in den Kompost stecken, wenn man will.
Ja, beziehungsweise man packt sie einfach in den Pappmüll, wo sie hingehört.
Man kann sie kompostieren.
Ja, natürlich kann man sie kompostieren, aber wer kompostiert seine Verpackung?
Ja, weiß ich nicht.
Pappmüll ist völlig okay, weil üblicherweise ist das Problem, dass man seine Plastikklebestreifen ja entfernen sollte, bevor sie in den Pappmüll kommt. In dem Fall kein Problem, kann da direkt rein. Aber wir waren eigentlich bei unserer Druckerei.
Ist auch gut für die Mülltrennung.
Ja, jedenfalls, ja, also wie gesagt, unsere Druckerei, die ist halt sehr kompetent und wir kriegen es halt aus einer Hand. die verantworten die gesamte Produktion. Wenn etwas schief geht, ist das deren Problem. Das heißt, die sind da auch voll dahinter und die sagen auch regelmäßig, ich biete das nicht an, wenn ich nicht garantieren kann, dass es gut wird. Deswegen gab es da eine Menge hin und her an Prototyping und so weiter und so fort. Bei irgendwelchen Standardsachen hätten sie das natürlich aus dem FF einfach gemacht. Aber das ist ja auch ein relativ großes Projekt mittlerweile, weil.
Für uns zumindest.
Ja, für uns, klar. Für Leute, die irgendwie mehr Personal haben, wäre das anders. Aber wir freuen uns halt, dass wir einen hochkompetenten Druckpartner hier direkt in der Heimatstadt haben. Wir halten so Arbeitsplätze vor Ort und können da auch jederzeit auf der Matte stehen, wenn es Probleme gibt.
Wenn nicht gerade Pandemie ist und man sich nicht zu Meetings treffen kann.
Ja, wenn nicht gerade Pandemie ist. Aber
China.
Du hast ja auch gemeint, kleine Druckerei, tatsächlich so klein sind die gar nicht. Die sind sogar relativ groß. Die haben auch gerade erst mit einer anderen Druckerei zusammengelegt, also haben eine kleinere übernommen. Ich weiß gar nicht, die haben mindestens noch ein Außenwerk, also die sind gar nicht so klein. Das Schöne ist tatsächlich, dass sie aber auch mit uns als den Kleinen zusammenarbeiten und zwar mit voller Energie. Der Kundenberater hat mir auch gerade erst geschrieben, was er auf unserer Facebook-Seite gesehen hat. Ja, also die interessieren sich noch für uns, kriegen mit, was wir so tun. Das finde ich total cool, weil wir wollen halt auch echte Partnerschaften mit unseren Spielern, also mit den Leuten, die unsere Karten und unsere Produkte benutzen. Und auch mit unseren
Produzenten, ja.
Und eben auch mit unseren Geschäftspartnern. Das ist einfach schöner. Ich will langfristig mit Leuten zusammenarbeiten, erfolgreich sein, auch eine Community bilden irgendwie. Und unsere Druckerei sieht das halt genauso. Und als wir da das erste Mal waren, haben wir halt auch unser mehrstündiges Planungsgespräch geführt, wo wir erstmal mit Kaffee angefangen haben. Ein halbes Stündchen ein bisschen geplaudert, ein bisschen rausgefunden, wer sind wir so, wer sind die so, wer ist denn hier Herr Krebs, unser Kundenberater?
Ja, und direkt beim zweiten Mal prangte direkt unser Firmenname mit persönlichen Namen auf dem großen Monitor in der Lobby.
Ja, also, willkommen, Donnerhaus
GWR. Da fühlt man sich dann auch gleich viel ernst genommen.
Ja, ja, das ist tatsächlich
das sind kleine Gesten, ich weiß. Es kostet ja auch nichts, aber es zeigt halt, man merkt dann eben halt auch, dass man ernst genommen und respektiert wird.
Ja, man fühlt sich nicht als Witz. Und das ist ja oft bei großen Firmen nicht so eine Sache, beziehungsweise wenn man halt als Zweimann-Klitsche ankommt, dann man wird oft nicht so richtig ernst genommen. Irgendwie im Mercedes-Benz Autohaus wäre das vermutlich nicht so gewesen. Also vielleicht schon, aber wer weiß auch. Ich denke erstmal nicht. Und der hat dann auch gesagt, ja, kurzfristige, einmalige Geschäfte, das wollen sie eigentlich gar nicht so. Sie wollen halt auch langfristige Partnerschaften, wo es auch um den gegenseitigen Erfolg geht, wo man sich auch irgendwie gegenseitig nach oben bringt.
Das war auch schön tatsächlich, dass wir gemerkt haben, dass wir von unserer gesamten, von unserer Firmenphilosophie bei dem Partner tatsächlich die richtige Wahl getroffen haben. Danach haben wir auch gewählt, dass wir uns zueinander passend empfinden, wie wir über Geschäfte denken. Dass es halt nicht nur ums Geld geht, sondern eben auch um das gemeinsame Projekt, darum, wie sich das anfühlt, miteinander zu arbeiten und wie langfristig das Ganze gedacht ist. Wir wollen unsere Druckerei nicht wechseln. Ich will nicht in 2 Jahren eine andere Druckerei suchen, mich neu einarbeiten. Ich will die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn alles gut läuft, mit der gleichen Druckerei zusammenarbeiten. Wieder und wieder und wieder.
Ja, ja, also man muss dazu natürlich auch sagen, drucken, also klimafreundlich drucken in Deutschland ist natürlich schon 40% teurer als Litauen. Und die meisten Rollenspielverlage in Deutschland drucken ja in Litauen. Also ich weiß, dass Ulysses das, glaube ich, tut und ich glaube, System Matters auch. Also ich habe das mal im Impressum gesehen. Die meisten drucken bei der gleichen Druckerei in Litauen. Finde ich nicht optimal, passt nicht zu unserem Klimakonzept. Papier ist super schwer, Papier quer durch Europa karren ist nicht so cool.
Ist toll verglichen mit amerikanischen Rollenspielverlagen. Absolut. Die produzieren ja zu einem größten Teil mittlerweile in China. Hm. Das halte ich für absolut inakzeptabel. Fände ich ethisch überhaupt nicht tolerierbar.
Und ich weiß ja, dass unsere
Möchte Druckerei, ich nicht, dass unser Name draufsteht.
Und ich weiß ja, dass unsere Druckerei die ganze Zeit weiter optimiert ist, was Klima angeht. Die sind auch zertifiziert, haben ein Klimaqualitätsmanagement, haben und so weiter und so fort. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie lösungsmittelfrei oder sowas. Die haben so ganz tolle Milestones, die sie erreichen wollen und die sie einmal im Jahr dann auch berichten.
Heißt übrigens dann leider natürlich auch, es gibt bestimmte Druckverfahren, wo unsere Druckerei nicht nur sagt, das ist dann nicht Blauer Engel, sondern es gibt auch Produkte, wo sie sagen, das machen wir nicht, das können wir nicht. Also nicht, weil sie es nicht wollten, aber das passt nicht in unser Portfolio und deswegen bieten wir das auch nicht an.
Aber bisher, also irgendeine Lösung finden sie eigentlich immer, sie haben auch ganz viele tolle Partner und so, weil die halt auch schon ewig lange im Geschäft sind.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall, unser Kundenberater ist unser bester Mitarbeiter, der ist besser dabei als ich teilweise und ich arbeite für mich selber. Der hat halt eben nicht nur ein mehrstündiges Planungsgespräch mit uns geführt, sondern auch ein Auge auf all diese Dinge, die wir noch nicht so wissen, weil es unser erstes Projekt ist und wir lernen auch ganz viel dazu dabei. Das sind halt so Fragen wie Papier und Farbe, wie gehen denn zusammen? Weil Farbe, die man druckt, sieht ja nach anders aus auf dem Monitor und so weiter und so fort.
Ach ja, genau, das ganze Konzept-Proofing, das ist natürlich auch toll. Dadurch, dass wir ja planmäßig, wenn keine Pandemie ist, regelmäßig dahin können und uns Testdrucker angucken können aus verschiedenen Verfahren, dass sie uns Demo-Objekte zeigen können. Zum Beispiel dieses Buch haben wir mit folgender Technik für einen anderen Verlag gemacht und so weiter und so fort, kriegt man einen sehr viel schnelleren Eindruck da rein. Das heißt, also gerade wir als Quereinsteiger in diesen Bereich können uns in dieser...
Fast alle Rollenspieldesigner.
Ja, klar, die meisten Rollenspielentwickler und Autoren und sowas sind Quereinsteiger. Wäre auch ein merkwürdiger Ausbildungsberuf, ne? Ich meine, was hast du denn da? Eine Schule von 20 Leuten, wo sich 18 Leute direkt beim Arbeitsamt bewerben? Ja. Nein, Autsch. Also gerade durch diese enge Beziehung lernen wir einfach viel schneller und können Fehler vermeiden, ohne sie zu machen.
Ja, und deswegen sind wir halt auch sehr zuversichtlich, dass wir da ein echt tolles Produkt abliefern.
Also auch für die Kartentasche, ne? Ich habe zum Beispiel gerade erst gesehen, bei den letzten Testdrucken, die wir bekommen haben, da haben wir ein paar sehr spezifische ausgesucht, wo wir wissen wollten, wie wirken die sich dann genau aus. Und dann habe ich auch direkt gesehen, ja, die Sumpfkarte zum Beispiel, die ist viel zu dunkel, da kennt man gar nichts. Die sieht auf dem Bildschirm super aus, aber im Druck ist das viel zu dunkel. Die müssen wir dann also für den Druck am Ende Kontrast bereinigen, also ein bisschen Kontrast drauf, ein bisschen Helligkeit drauf, damit man da mehr erkennt. Und wir haben ja auch ein paar kritische Karten am Ende in der Kartentasche. Es sind ein paar Bonuskarten freigeschaltet worden im Crowdfunding, nämlich Nachtvarianten. Ja, und Nachtvarianten sind unheimlich tückisch, die richtige Mischung im Effekt zu kriegen aus. Es sieht aus, als wäre es Nacht und man erkennt aber trotzdem noch, was da ist. Das ist gar nicht so leicht und dafür muss man prototypen.
Ja, das war jetzt eine Menge Erklärung, wo wir im Projekt stehen. Also, naja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und ich schmeiß noch mal kurz rein, wo man es kriegt. Also wie gesagt, www.fantasykarten.de, wenn das jetzt jemanden interessiert. Wir werden es auch auf Cons verkaufen, wir werden irgendwann einen Shop haben.
Richtig, wir produzieren Überschuss auf jeden Fall auf unser eigenes Risiko. Wir wollen ja auf Conventions gehen und verkaufen. Das war ja auch der Plan für die Saison dieses Jahres.
Ja, der Dreieich könnten wir vielleicht sein.
Wenn die Dreieich stattfindet.
Ja, wenn die stattfindet. Aber die ist ja recht spät. Es könnte also sein, dass es hinhaut. Da kennen wir nämlich die Orga.
Die Nordcon ist ja, glaube ich, schon platt für dieses Jahr, ne?
Ja.
Weißt du das?
Ja. Die ist schon platt.
Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Wenn ich mir die Statistiken angucke und mir die Pandemiepläne so grundsätzlich in Augenschein nehme, denke ich, dass wir uns dann auf die Con-Saison im nächsten Jahr freuen können.
Wir werden sehen. Also wie gesagt, Dreieich ist halt im November, könnte sein, aber am Ende muss man sehen. Ne? Ist ja auch ein Riesenkorn, die müssen ja wahrscheinlich auch relativ lange mit Vorlauf dann ihre Planung machen und so. Da wollten wir auch eigentlich was zum 30-jährigen Dreieich-Jubiläum machen.
Vor allem brauchen wir einen Riesenstand, wenn jede unserer Karten 1,5 Meter Abstand zur nächsten halten muss.
Okay, aber genug gequatscht von unserer Seite.
Bevor ich euch jetzt die letzte Frage stelle, muss ich ganz kurz mal eine Ehrenrettung für System Matters machen. Die drucken nämlich auch in Deutschland.
Na, wo ist der Druck? Kann sein. Nee, wir wollen ja auch niemandem Unrecht tun oder sowas. Da muss man auch sagen, Osteuropa ist ja jetzt...
Okay, ich hatte jetzt hier nur Abenteuergestalten angeguckt und das ist tatsächlich in Litauen gedruckt. Deswegen...
Ah, okay,
gut. Ich hab's ja hier.
Dann schneide ich das raus, weil ich habe nämlich geguckt bei der kleinen Reihe und da steht Backnang drin.
Ach, musst du nicht rausschneiden. Nein, der Punkt ist ja auch, Osteuropa ist ja kein Verbrechen. Nee. Ich sag doch mal ganz krass. Ich halte es ethisch für ein Verbrechen, in China zu drucken. Geht gar nicht. Die Arbeitsbedingungen da sind eine Katastrophe. Der Umweltschutz ist eine Katastrophe. Und die Transportwege sind absurd. Aber Osteuropa ist was völlig anderes. Osteuropa heißt für mich ja nur, ich kann nicht persönlich dafür garantieren, dass die Umweltstandards eingehalten werden, die hier gelten. Und die Lohngerechtigkeit ist nicht ganz die gleiche. Aber die meisten dieser Länder sind Teil der Europäischen Union oder zumindest privilegierte Partner oder zukünftige Mitglieder. Das ist richtig gut. Je näher an unserer Location dran, desto besser.
Es kann hier auch gut sein, dass das System Matters, ich habe die jetzt auch nicht zu jedem einzelnen Produkt befragt, ne? Dass die das unterschiedlich machen, je nachdem, was für Auflagen sie produzieren müssen oder welche Kosten sie auch einfach abdecken können. Weil man muss dazu sagen, es wird bereits relativ problematisch, zu den aktuellen Rollenspielpreisen in Deutschland zu drucken, wenn man über einen Großhändler gehen will. Da gehen ja dann fast 55% ab. Und dann bin ich halt ganz schnell bei Preisen, wo es heißt, tja, kann ich nicht machen, weil ich sonst gar nichts mehr verdiene oder sogar noch drauf zahle. Das geht ja nicht. Also an Händler direkt liefern ist kein Problem. Auf Cons selber verkaufen ist kein Problem. Aber eben sobald es dann heißt, ja, das geht jetzt über irgendeinen Großhändler, sich Libri oder sowas.
Oder Amazon.
Amazon lieferst du ja dann einfach selbst. Aber dass ich, sobald halt die großen Distributoren Rabatte mit reinkommen, kannst du dir das kaum noch leisten, wenn du halt sehr hochwertig in Deutschland druckst. Wenn du günstig druckst, vielleicht. Aber ich verstehe also schon, warum einige Verlage das machen, aber andererseits ist auch einfach der Punkt, vielleicht sind unsere Buchpreise ein bisschen zu gering. Das könnte auch sein. Müssen wir mal drüber nachdenken.
Dann also die letzte Frage. Und zwar, angenommen, ich bin jetzt total motiviert von eurem Erzählung und möchte meine eigene Landkarte basteln oder Dramakarte, wie ihr sagt. Wie gehe ich denn davor? Habt ihr so ein paar Tipps und Tricks?
Okay. Da machst du ja de facto ein gewaltiges Fass auf. Ich habe ja auf der Conspiracy einen kompletten Workshop zu dem Thema gehalten, wie das so ist mit dem Gestalten von Karten. Mal ganz kurz gesagt, zuerst einmal musst du natürlich gucken, welches Medium benutzt du? Wie machst du deine Karte? Zeichnest du die mit einem Bleistift oder mit Filzern oder benutzt du Software dafür? Wenn, dann welche Software? Hast du Geld, das du ausgeben kannst? Budget ist immer eine Sache. Ja. Es gibt ja diverse Hilfsprogramme. Also hier Inkarta, Something, Mapfog, Dungeon, irgendwas. Da gibt's ja Unmengen viele verschiedene von. Auch Projekt Dingsbums, wie heißt das? Deos und so. Die ja für Laien das einfacher machen sollen, Karten zu gestalten. Sage ich persönlich mal ganz direkt, ich habe es natürlich leichter, das zu sagen, aber ich halte von diesen Generatoren gar nichts. Ich halte die für weitgehend nutzlos. Das Einzige, was die tun, ist, sie ermöglichen dir, schneller Mittelmaß zu erreichen. Ich als Profi will natürlich kein Mittelmaß, ich will mehr. Ich denke aber auch, dass viele Leute dieses Maß erreichen können, ohne diese Programme zu benutzen und über sich hinauswachsen können, wenn sie diese Programme nicht benutzen. Will ich jetzt niemandem übel reden? Wenn man schnell was will, und die sind ja auch günstiger, dann hilft das schon. Ich denke aber tatsächlich, man kann bereits eine ganze Menge mit Photoshop machen. Es gibt da auch gute Tutorials im Internet zu, von verschiedensten Leuten. Es ist halt auch mal eine Stilfrage. Landkarten sind einfacher als Location-Karten. Worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, ist gar nicht so sehr die physische Gestaltung, sondern auch, wie man an die Inhalte rangeht, oder?
Genau.
Ja. Ich denke, dass das Wichtigste bei den Inhalten ist, dass man ein bisschen recherchiert, dass man einen guten Überblick darüber hat, was man überhaupt umsetzen möchte und dass man sich in den Ort, den man gestaltet, hineinversetzen kann, dass man ihn versteht. Je besser man ihn versteht, desto besser kann man ihn gestalten.
Ja, konkret. Es ist wichtig, konkret zu sein, sonst hat man keine Ansätze. Weil sobald man die erste Idee hat, kann man anfangen, von da an weiterzuentwickeln. Wir nennen das holistischen Weltenbau. Unsere Patterns können ein Liedchen davon singen. Ich fange zum Beispiel die Beschreibungen von den Karten immer damit an, dass ich ankomme. Also fast immer zumindest, weil ich auch der Meinung bin, ja, fast alle Spielgruppen werden an einen Ort ankommen. Also lohnt es sich für mich, wenn ich dem Spielleiter eine Idee gebe, wie das aussehen könnte. Und dann habe ich das halt vor mir und dann mache ich es konkret. Was sind die kleinen Fehlerchen auch? Wo gehen die Leute lang? Wo ist diese eine Kurve, wo Leute nicht ganz außen rum gehen, sondern quer abkürzen? Kennen wir ja alle. Solche Sachen. Und da muss man sich halt auch überlegen, wer ist denn da? Und warum kürzt er da ab? Was macht er da? Mach eine kleine Geschichte dazu, zu einzelnen Aspekten der Karte. Gib 3-4 Orten eine eigene kleine Story. Die muss nicht wichtig sein. Das ist wirklich nur sowas wie, jeden Morgen geht hier irgendwie, was weiß ich, Anneliese lang in den Wald, um ihre Hasenschlingen zu prüfen. Oder sowas. Da kürzt sie immer ab durch den Obsthain von Matthäus.
Und dann gibt's da vermutlich einen kleinen Trampelpfad.
Und da gibt es einen kleinen Trampelpfad und so weiter und so fort. Und dann hast du eine Idee, worum es da geht. Und damit fängst du an, dich auch zu begeistern, weil du das Gefühl hast, es ist ein lebendiger, spannender Ort. Und erst wenn du anfängst, dich zu begeistern, kannst du anfangen, da was rein zu projizieren. Und deswegen, der große Trip ist tatsächlich, sei konkret. Mach nicht irgendwie eine Burg. Mach eine Geschichte zu dieser Burg. Erst die Geschichte macht es lebendig.
Ja, ansonsten, wir haben auf unserem Blog einen Artikel darüber, wie unsere Karten entstehen, wo noch ein paar weitere Details zu meiner Arbeitsweise sind. Da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen. Zeitreisende können natürlich an meinem Workshop bei der vergangenen ConspiracyCon teilnehmen oder bei der Mein WürfelCon. Für alle, die keine TARDIS haben, ist das ein bisschen schwieriger, klar. Aber es wird auf jeden Fall nicht das letzte Workshop-Seminar sein, das wir dazu machen. Das werden wir wieder und wieder machen. Ich versuche das auch mit jedem Mal zu verbessern. Da werden wir also Angebote haben. Ich habe da auch noch ein paar konkretere Projekte in längerfristiger Planung, wie ich das für Leute spannender und interessanter machen kann, informativer, auch auf Arten und Weisen, die finanziell für mich Sinn machen, das zu veranstalten, aber immer mit dem Mehrwert für die Teilnehmer im Hinterkopf. Und ja, da kann ich auf jeden Fall versprechen, da kann ich noch mehr Hilfestellungen bieten, wenn es soweit ist. Das jetzt alles tatsächlich zusammenzufassen, ich meine, auf der Conspiracy war das ein Workshop von knapp anderthalb Stunden. Da würden wir, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber ich denke, der wirklich der zentralste und wichtigste Punkt ist, laufe durch deine eigenen Karten. Stell dir vor, du bist da und überleg dir, wie die Menschen sich dort bewegen. Dann weißt du sehr schnell, was für Sachen interessant sein könnten und was für Dinge noch fehlen. Welche Wege du einzeichnen solltest und sowas. Und wie Sachen entstanden sind. Die Geschichte, die Vergangenheit ist ja immer in der Gegenschaft mitkodiert. Das ist ja auch Bäume zum Beispiel. Das ist der Grund, warum in Dörfern nur wenige große Bäume stehen. Da die großen Bäume nämlich alle auseinandergehauen wurden, als man Holz braucht, um das Dorf zu bauen. Da hat man dann meistens nur den schönsten Baum in der Dorfmitte stehen lassen, das Dorf drumherum gebaut. Oder neue Bäume gepflanzt. Und die sind dann eben erst 150 Jahre später die stattlichen Exemplare geworden, die man jetzt hatte. Also die man jetzt heute sieht. Also jede Karte ist halt auch immer eine Zeitreise. Das ist für mich auch spannend als Gestalter. Und ich denke, das ist auch für alle Leute so spannend, die für ihre eigenen Gruppen eigene Karten gestalten. Was war gestern, was kommt morgen? Das so ein bisschen in die Karten reinzukodieren. Man muss es dabei auch gar nicht übertreiben.
Dann ist es eine sehr umfangreiche Folge geworden. Vielen Dank dafür, dass ihr so viel Zeit für mich hattet.
Ja, gerne. Immer doch. Und es dauert halt so lange, wie es dauert, ne?
Genau. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit in der Corona-Krise, dass ihr alle eure Projekte zügig fertig kriegt.
Bleibt gesund.
Ja.
Und alle, die dir lieb und teuer sind.
Ja, auf jeden Fall. Danke für, dass wir da sein konnten und gerne wieder. Also wenn du irgendwelche interessanten Themen hast, wo du denkst, wir sind gute Gäste, gib uns Bescheid. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir mitkriegen, was deine Hörer so sagen und Hörerinnen natürlich auch.
Ja, Feedback ist für uns immer wichtig.
Ja, also auch, was Leute interessieren könnte und so weiter und so
fort. Außer irgendjemand hat zu sagen, dass wir uns kürzer fassen sollen. Das wird sobald nicht passieren.
Ja, naja.
Ja. Na, wir versuchen es. Wir versuchen es zu trimmen, aber es wird immer ein bisschen mehr. Wir haben viel zu sagen.
Ist mit den Luftwahlen.
Wir, Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber das findet sich ganz schnell wieder. Ja.